stand ich halt auf der Bar und hab den Leuten dann so Wodka-Shots in den Mund. So.
Oh mein Gott! Wie ich ausgleiche, dass ich ab und zu Alkohol trinke.
Genau, zum Beispiel.
Gar nicht.
Er geht auf Dates, er schläft auch mit Frauen, weil er das möchte, aber danach geht er nach Hause und betet.
Es ist auch wichtig zu lernen, mit diesem Widerspruch zu leben.
Das hat niemand anderes zu bewerten, außer 100%. Ich und Gott.
Für mich ist nicht so wichtig, wie oft jemand betet, ob der oder diejenige Alkohol trinkt, Sex vor der Ehe hat, sondern wirklich eher, dass man einfach versucht, ein guter Mensch zu sein.
Fazit.
Was würde Barbara sagen?
Ey, was geht ab? Ihr seid bei einer neuen Staffel von Was würde Baba sagen, nämlich Staffel Nummer 2. Wir werden uns thematisch ein bisschen anders ausrichten. Der ganze Podcast wird mehr Charakter bekommen. Immer ähnliche Elemente am Start sein, das werdet ihr jetzt in der ersten Folge schon alles mitbekommen. Wir werden immer persönlichen Bezug haben, wir werden immer lustige TikToks mit im Podcast direkt haben, dass ihr auch nicht, wenn ihr uns nicht auf TikTok folgt, alles verpasst. Und wir werden auch heiß diskutieren anhand von immer 3 Thesen, die Baba sich überlegt hat, die dem ganzen Thema irgendwie näher kommen. Und natürlich am Ende vom Podcast geben wir euch immer einen Tipp mit, den ihr anwenden könnt oder der euch vielleicht einfach nur ein bisschen weiterhilft. Vielleicht findet ihr den Tipp auch scheiße, ist auch alles cool. Was aber gleich bleibt, ist natürlich, dass ihr die Folge liked, dass ihr kommentiert, dass ihr abonniert, dass ihr die mit euren Freunden und Familie teilt. Die größte Änderung hat auch einen Namen und die größte Änderung heißt Anni. Das war ein kranker Übergang. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Herzlich willkommen bei Was will Baba sagen?
Dankeschön. Hi, was geht ab? Ich bin Anni. Die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich von Hellal Gossip, von TikTok. Ja, da mache ich so Rap-Gossip und Popkultur-Gossip. Mm. Und ich freue mich sehr, hier sein zu können und neue Co-Moderatorin von Was würde Baba sagen zu sein.
Ganz genau. Applaus! Ja. Ganz wichtig, das ist die neue Co-Moderatorin. Kauter wird bei Staffel 2 nicht mit am Start sein. Sie wird sich auf ihre Musikkarriere konzentrieren, was ja auch super läuft. Wir drücken ihr natürlich da die Daumen. Du hast jetzt so einen kleinen Rundown gegeben, so wer du bist, ne? Ja. Aber wir sehen bei Was würde Baba sagen, wollen wir dich richtig gut kennenlernen. Deswegen habe ich 3 Fragen für dich mitgebracht, die du so ehrlich wie du kannst beantwortest. Welche Superpower hast du?
Ich finde alles raus. Ich bin wirklich gut im Stalken. Also ich war auch immer diejenige oder bin diejenige, wenn meine Freundin irgendwas wissen wollen über irgendwas, zum Beispiel einen Typ, ich find's raus. Ich bin unfassbar gut darin, wirklich.
Guck mal, wir haben sogar, ich wusste das nicht, aber wir haben eigentlich jetzt so investigative Journalistin hier reingedingst. Das nächste Mal, wenn wir einen Gast haben, weil wir uns nicht so sicher sind, gebe ich dir einfach die Aufgabe, dann alles über die rauszufinden. Ah, okay, perfekt. Weniger Arbeit für mich, sehr schön. Wir reden ja auch sehr viel über Daten hier im Podcast, weil ich glaube, es ist so eins der wichtigsten Themen, was man irgendwie haben kann. Was sind denn für dich die 3 größten Red Flags, die ein Typ haben kann?
Also wenn der einfach so halt zum Beispiel mal einen Tag schreibt, dann wieder irgendwie 3 Tage höre ich nichts von dem. Das ist für mich so eine Red Flag, das geht gar nicht. Unentschlossenheit, ich mag das überhaupt nicht, wenn Menschen nicht wissen, was sie wollen. Nicht nur beim Dating allgemein, so gefällt mir gar nicht. Und mehr schreiben als treffen. Also wenn es nicht anders geht, wenn wir zum Beispiel so, es gibt so Leute, die wollen ständig mit dir schreiben, aber die fragen zum Beispiel nicht nach einem Date, aber die schreiben dir den ganzen Tag, weil es halt einfach viel weniger Mühe erfordert.
Echt?
Ja, wenn es nicht anders geht, wenn du zum Beispiel auf Distanz dich kennenlernst, klar, aber...
Vielleicht will er dich halt halal kennenlernen. Sie war schon so, geh mal weg damit. Ja, wir können ja schon mal spoilern eigentlich.
Ja, können wir machen.
Die nächste Folge... Also nächste Woche werden wir über Halal-Dating reden. Jetzt habe ich schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen, wie Anni da tickt. Willst du noch mehr Red Flags aufzählen? Du warst gerade so im Flow, ich habe dich unterbrochen.
Ich glaube, das waren so die größten. Und Unehrlichkeit. Also wenn ich einfach merke, okay, der erzählt mir da irgendwas und dann eine Woche später widerspricht er sich da total.
Okay.
Das geht auch gar nicht.
Was würdest du sagen, sind deine Red Flags?
Ich bin sehr ungeduldig. Ich bin extrem ungeduldig. Ich bin zu neugierig manchmal. Und ich will, dass alles irgendwie sehr, sehr schnell passiert. Also gerade bei Dating ist das, glaube ich, nicht immer von Vorteil.
Also sagst du, Red Flag ist so eine große Red Flag, dass du gar nicht irgendwie andere Sachen erwähnen musst?
Nee, doch. Also so eine große Red Flag ist es gar nicht. Ich glaube, ich habe dran gearbeitet. Das war auf jeden Fall mal schlimmer. Aber weiß nicht, manchmal geht es mir einfach nicht schnell genug.
Wir sind für diese Folge... wir gehen ja ein sehr heißes Thema an, im Grunde genommen, aber es ist auch ein sehr allgemeingültiges Thema, wer es noch nicht am YouTube-Titel oder dem Spotify-Titel oder so gesehen hat oder am Thumbnail. Wir stellen uns heute die Frage von Doppelmoral, doppelten Standards. Warum tun wir als Muslime, Ausländer, Kanaken in Deutschland eigentlich immer so alle auf heilig? Dabei machen wir alle unsere Erfahrungen links, rechts, oben, unten, sei es mit für manche Alkohol, sei es für manche mit Dating, sei es für manche mit Glücksspiel. Also jeder macht ja so links und rechts das Unkorrekte, sage ich jetzt mal. Aber nach außen machen wir so auf, ja, nee, wir sind Heilige. Manche sind Sheikhs, manche sind Imam, manche sind Uchts, manche sind Hajjis, also jemand, der Hajj gemacht hat, ist nach Mekka gefahren. So wirkt es zumindest. Und die Frage ist, warum? Warum tun wir so auf heilig? Warum können wir nicht sozusagen unseren Glauben oder unsere Kultur mit unserem Leben im Westen besser vereinen? Warum führt es bei ganz vielen Leuten zu so einem Unwohlsein, zu einem Problem, weil du dich ja immer zerrissen fühlst zwischen dem, was du eigentlich machen solltest und dem, was du tatsächlich tust?
Tatsächlich, ja.
Dafür haben wir, glaube ich, eine sehr passende Gästin heute mit am Start. Wir machen jetzt wieder genau das Gleiche wie bei dir, wo wir die so reinploppen lassen haben. Ich hoffe, das funktioniert, ne? Deswegen, wir klatschen auf drei und dann taucht sie einfach hier auf. Eins, zwei.
Wow. Was geht ab, Leute?
Nein. Du hast gesagt, du stellst dich anders vor.
Ja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Hier geht's doch um Sheikhs.
Sheikhs und Shayuchs und Achis und Uchts. Herzlich willkommen. Amal, ich bin immer ein Freund davon, Gäste vorzustellen, aber ich finde es noch geiler, wenn Gäste sich selber vorstellen, weil du weißt, was du willst, dass die Leute mitbekommen.
Okay, also, ich glaube, ganz viele kennen mich aus TikTok, Amal TV heiße ich da. Ich bin auf TikTok aktiv, aber auch auf Instagram. Ich bin gelernte Ergotherapeutin, aber bin gerade Dozentin an einer Schule und unterrichte Neuropsychologie und Neurophysiologie. Also ich kann euch lesen. Passt auf, was ihr sagt. Und ich mache Comedy mit meiner Mama. Ich glaube, die kennt fast jeder auf TikTok mit ihrem perfekten Deutsch und der Latsche. Ja, sonst, was soll ich erzählen?
Sollen wir mal zwei, drei Videos von der Mutter einfach einblenden? Komm, ihr seht jetzt mal zwei, drei TikToks von Amals Mutter.
Pepsi.
Hamburger.
Mama,
Hamburger bitte.
Ja, ne, bin ich arg, ja, nicht.
Hamburger? Hamburger?
Hamburger, كل عمرنا بنقولها هيك.
جرجر؟
لا مش جرجر، الجرجر هذا اللي كان الصوفيه بس الهمبرجر الاكل. فوست. يعني فوست، بنقول له جيب لنا علية فوست معك. جرجن؟
شو؟
جرجن.
جواكي.
جواكي.
Genau, das ist meine Mama und ich liebe dich dafür. Okay, sonst mache ich ab und zu auch Aufklärungsarbeit über Islam. Ganz viel auch Comedy, habe ich ja schon gesagt.
Sehr gut. Jetzt haben alle so eine Idee zumindest bekommen, wer du bist. Bevor wir jetzt so in deine Erlebnisse, deinen persönlichen Bezug zu Doppelmoral, wann mache ich auf heilig, genug Male, kommen, wäre mir ganz wichtig. Es ist eine neue Staffel. Wir brauchen euren Support da draußen. Ohne euch als Community funktioniert das Ganze tatsächlich nicht, deswegen gebt uns ein Like, wenn ihr auf YouTube seid, lasst einen netten Kommentar da, abonniert den Kanal, wenn ihr auf Spotify seid, 5 Sterne wären sehr gut und natürlich, wenn ihr diese Folge so viel teilen könnt wie möglich, dann wird es uns noch hoffentlich viele, viele Jahre geben, dann können wir so viele coole Gäste, Gästinnen einladen wie möglich, dann werden wir noch größer, irgendwann sitzt Schwester Angela hier. Anni.
Ja.
Wann hast du oft das letzte Mal auf heilig getan, aber du wusstest, du machst eigentlich jetzt allen was vor?
Ach, ich glaube eigentlich immer, wenn ich was trinke, feiern gehe, mir ein neues Tattoo stechen lasse, diese Momente so, das sind immer so die Momente, wenn ich weiß, eigentlich sollte ich das nicht machen, aber ich mache es trotzdem.
Sag mal, wie viele Tattoos hast du?
Boah, das ist halt riesig. Ich habe voll viele. Ich habe insgesamt 8 Stück oder so. Ich kann die nicht alle zeigen.
Tschüss. War das schon immer so?
Astaghfirullah.
Hallo, wir sind Bewertungsfeierraum.
Kannst du nicht verraten. Das war, nee, nicht schon immer so. Aber ich habe sehr früh angefangen, Tattoo stechen zu lassen. Und meine Mama war da auch immer sehr locker. Also die hat immer gesagt, mach das lieber nicht. Ich würde es nicht machen, du wirst es bereuen. Aber ich habe immer gesagt, nein, ich werde das nicht bereuen. Warum soll ich das bereuen? Ich will das ja jetzt. Aber sie hatte recht. Also jetzt würde ich mir keine stechen lassen. Vielleicht so ganz kleine, wisst ihr, die man so nicht so sieht, aber nicht mehr so groß.
Wie bist du darauf gekommen? Also
ich fand das cool damals. Ja, ja. Also so mit 18 fand ich das richtig cool. Ich fand, das sah schön aus. Ich wollte das so. Meine Idole hatten Tattoos. Ich wollte auch welche.
Mhm.
Aber jetzt so, ich finde die immer noch schön, aber ich würde es nicht nochmal machen.
Und du hast trinken gesagt?
Trinken, ja. Also ich trinke selten, aber wenn ich...
Aber wenn, dann richtig.
Ja, tatsächlich. Also wenn ich...
Ach so, ich dachte, ich war nur witzig.
Nein, wenn ich... ich trinke selten, aber wenn ich trinke, dann bin ich schon betrunken. Also...
Ich habe ja auch früher getrunken.
Trinkst du gar nicht mehr?
Ich trinke gar nicht mehr, schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Also schon seit einigen Jahren nicht mehr.
Gut.
Wir wollen noch ein bisschen Anni verstehen, sozusagen. Also Trinken hat immer eine Rolle gespielt bei dir?
Nee, nicht immer. Ich habe auch echt spät angefangen mit dem Trinken. Also.
How come? Das ist ja voll interessant, weil dann hast du ja trotzdem irgendwie so eine gewisse Distanz dazu gehabt.
Ja.
Und wusstest ja irgendwie sozusagen lange, es ist falsch. Oder du machst es nicht und dann auf einmal sagst du, jetzt entscheide ich mich dafür. Es muss ja irgendwie einen Grund gehabt haben.
Also bei mir hatte das ehrlich gesagt keinen religiösen Grund, dass ich nicht getrunken habe. Mir schmeckt das einfach eigentlich nicht so gut. Aber ich liebe zum Beispiel Wein. Also ich trinke, auch wenn ich trinke, trinke ich Wein, vor allem Weißwein. Und das schmeckt mir. Oder mal so ein Rotwein zum Essen, aber da werde ich ja nicht betrunken. Weißt du, wie ich meine? Aber wenn ich dann trinke, dann halt Weißwein. Und ja, der schmeckt mir halt. Und dann... Keine Ahnung, das hat halt so damit angefangen, dass es mir halt so geschmeckt hat und dann ab und zu, wenn ich halt, wie gesagt, wenn ich dann mal so einen Tag habe, wo ich sage, oh, heute will ich, das ist dann aber auch eher so, zum Beispiel, ich habe so einen stressigen Tag gehabt oder ich habe gerade voll viel um die Ohren und dann denke ich mir, heute Abend will ich irgendwie betrunken sein und einfach so den Kopf abschalten. Aber ich mache dann auch keine so krassen Sachen, wenn ich betrunken bin, also weißt du, so randalieren, Leute anpöbeln oder so, das ist jetzt nicht meins. So, ich bin dann einfach betrunken, ich bin lustig, dann gehe ich schlafen.
Bei den ganzen Sachen, wo du ja selber schon gesagt hast, du wusstest, eigentlich ist es nicht richtig.
Ja.
Woher kam dieses Gefühl, es ist nicht richtig? Woher wusstest du, dass es sozusagen nicht richtig ist? Weil die Leute müssen dich ja auch ein bisschen kennenlernen, ne? Bei mir ist es ja einfach so, mein Vater ist Palästinenser, der hat eine gewisse Kultur und ein gewisses Community und Leben so gehabt und ich habe mich dann auch als das verstanden. Wurde so semi irgendwie als Muslim aufgezogen, man war im Ethikunterricht mit allen Kanak, das heißt, man wusste irgendwie so, man ist Teil dieser Gruppe und dann wusste man, okay, das ist sozusagen, was du machen darfst oder nicht machen darfst. Das ist meine Geschichte. Wie ist deine Geschichte?
Meine Geschichte ist eher so, dass meine Mutter trinkt gar nicht. So an Silvester trinken wir mal ein Glas, aber die spürt dann schon direkt was und sagt, ich gehe schlafen. Also die ist so wirklich, die ist so Anti-Alkohol, das hat ihr nie geschmeckt, das wollte sie auch nie. Und die hat mich halt auch so schon immer so erzogen, dass ja, man sollte nicht trinken. Wenn man trinkt, dann verändert sich halt manchmal auch der Charakter, man wird betrunken. Und ich glaube, das ist eher so dann so dieser kleine Stimme in mir drin, die seit meiner Kindheit oder seit meiner Jugend immer wieder sagt, ja, das solltest du eigentlich nicht machen. Also das ist eigentlich nicht gut zu trinken. Weil es ist ja wirklich auch so, du bist dann anders, wenn du betrunken bist. Ich bin nüchtern anders, als wenn ich betrunken bin.
Also hattest du das nichts mit religiösen Hintergrund?
Nee.
Okay.
Aber eigentlich schon.
Ja, das ist...
Von meiner Mutter
ja
wahrscheinlich.
Ja.
Also der Antrieb von ihr ist wahrscheinlich schon irgendwie religiös, aber sie hat das bei mir jetzt nicht so
benannt.
Okay. Sie hat jetzt nicht gesagt, unsere Religion sagt, man sollte keinen Alkohol trinken, weil sie, wie gesagt, an Silvester trinkt sie ja auch manchmal.
Mhm.
Aber sie verträgt halt nichts, weil sie es nicht gewohnt ist. Ein kleines Gläschen Wein und dann Schluss.
Das ist schon...
Ja, wirklich.
Aber es ist ja auch oft so, ne, dass Leute gar nicht mehr unterscheiden können zwischen was ist Religion und was ist die Kultur.
Ja, genau.
Ich glaube, das spielt da halt mit rein, ne, dass sie so... Ja. Der Mutter ist in der Türkei oder in Deutschland geboren oder in der Türkei geboren?
Nee, Türkei geboren.
So, dann ist sie ja auch in so einem Umfeld aufgewachsen, sage ich mal, wo das jetzt nicht tagtäglich der Fall ist. Also bei dir würde heißen dann, was würde Mama sagen?
Ja, safe bei mir. Okay. Was würde Mama sagen?
Team, wir brauchen ein neues Logo, wir brauchen so Switching oder so. Das
bei mir würde aber auch passen, was würde Mama sagen?
Ja?
Baba war immer so derjenige, der voll süß war, egal was ist. Ja, lass sie doch. Mama war Latsche, pass auf, was du sagst. Also bei mir war so, Noten war das Schlimmste. Es gab immer so einen Konkurrenzkampf bei uns in der Familie. Wer ist die bessere Schülerin? Und deswegen gab es ab und zu mal die Latsche auf dem Kopf oder auch woanders hin. Und ja, man ist damit aufgewachsen. Aber ja, jetzt komme ich eigentlich ganz gut zurecht damit. Also, aber bezüglich Alkohol, das trinke ich zum Beispiel gar nicht. Und das ist halt aus religiösen Gründen. Ich verurteile dich jetzt nicht deswegen oder so. Jeder hat sein eigenes Leben. Aber ich zum Beispiel bin total dagegen und würde das auch niemals trinken. Aber ich hatte so eine Situation, natürlich hat man das, wenn man in Deutschland geboren ist und aufgewachsen ist, dass man damit in Verbindung kommt. Ne? Wenn du bei, keine Ahnung, Rewe reingehst, siehst du schon überall Alkohol. Das ist nicht so wie in anderen Ländern, in muslimischen Ländern. Und es war so, dass ich mit meiner Freundin zur Schule ging. Ich glaube, wir waren in der 7. oder 8. Klasse. Und die hatte schon morgens eine Bierflasche oder keine Ahnung was dabei und hat getrunken und sie meinte, hey, willst du auch mal probieren? Und dann meinte ich, nein, ich trinke nicht. Und sie, probier doch mal, keiner sieht dich und Allah sieht dich auch nicht.
Hat sie das so gesagt?
Ich so, nein, ich möchte das wirklich nicht. Aber da war trotzdem dieser kurze Gedanke, soll ich mitmachen oder nicht? Und dann war, was wirklich dabei wichtig ist, ist, dass man weiß, warum man das nicht machen möchte. Und dann, dass das von einem selbst kommt. Weil sonst hätte ich gesagt, ja, okay, ich probier mal. Und dann kam das wirklich so, dass meine Mutter, meine Eltern mich da gut aufgeklärt haben. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte wirklich nicht. Ja.
Das heißt, du hast auch noch nie probiert?
Nein, nein, habe ich noch nie.
Das Ding ist, ihr seht jetzt hier so drei verschiedene Versionen von Menschen, die sich irgendwie als Muslime bezeichnen oder gesehen werden. Und wir sind alle unterschiedlich in der Art, wie wir gläubig sind oder nicht gläubig sind, ausleben, nicht ausleben. Ich glaube, auf Amal wird mehr drauf projiziert, dass du sozusagen, weil du Kopftuch trägst, heiliger sein müsstest eigentlich. Ja. Ich glaube, auch auf Frauen wird mehr drauf projiziert, dass sie noch heiliger sein müssen. Deswegen würde mich interessieren sozusagen, was davon spürst du selber, diesen Druck? Und wie bist du in diesem Spannungsfeld?
Ja, also wie du gesagt hast, ne, wenn man direkt Kopftuch sieht, das repräsentiert den Islam, ne? Und deswegen hat man schon direkt eine gewisse Verantwortung. Wo ich scheinheilig tue, ist manchmal vielleicht, ich poste auf in den Stories auf Instagram zum Beispiel manchmal, ja, habt ihr gebetet? Ja, nein. Und dann bete ich manchmal vielleicht viel zu schnell oder habe da gar keine Konzentration während des Gebets. Und dann denke ich mir, okay, ist das wirklich gut? Ist das nicht gut? Das ist so, wo ich mir manchmal denke, tu nicht so, als ob du jetzt gebetet hast, obwohl das voll schnell war und du gar Druck hattest oder keine Zeit oder so.
Hast du mal gepostet, habt ihr gebetet, aber hast selber nicht gebetet?
Nein, das habe ich nicht. Aber ich sag mal, beim Koranlesen habe ich das mal gemacht. Ich poste auch manchmal abends, habe die Koran gelesen, ja, nein. Später oder vielleicht oder irgendwann mal. Und dann habe ich nur ein Foto vom Koran gemacht. Aber ich denke mir, dann lesen vielleicht die anderen.
Einfach Trick 31. Zack, zack.
Und du? Erzähl mal her.
Ihr habt so softe Geschichten erzählt. Ich
ja,
dachte
jetzt
so,
hau mal raus hier.
Kommt hier.
Jetzt bin ich mir überlegen, ob ich meine Geschichte jetzt erzählen will. Weil es war so, ja, wozu trinke ich vielleicht mal und hier, oh, ich habe den Koran nicht, okay.
Ja, hau mal raus, deine Geschichte.
Ich war ehrlich gesagt nie so wirklich ein Halal-Boy. Mhm. Ich habe immer mein Leben gelebt, sei es mit Feiern, sei es mit Frauen, sei es mit, ich hatte mit Religion wenig zu tun, so ein bisschen so Wissen, aber nie jetzt so wirklich auslebend. Mhm. Das heißt, es gab im Grunde genommen gar keine Frage von so wirklich Doppelmoral, sondern ich wusste einfach so, ich mache das und ich weiß, es ist eigentlich falsch, aber ich mache das trotzdem, weil ich so Bock habe, Spaß zu haben. Ich denke so, das ist wichtig, sich auszuleben. Und das erste Jahr, als ich angefangen habe zu fasten, ich hatte irgendwann mal so einen Moment, 2018 oder 19, ich weiß nicht mehr genau, da habe ich gesagt, so, jetzt faste ich mal. Und alle meine Jungs, wir haben gemeinsam gefastet. Haben gesagt, okay, weißt du was, lass einfach alle gemeinsam starten. Dann ist so, weiß ich nicht, so Peer Pressure. Und
Motivation.
Das Problem war aber, ich habe zur selben Zeit noch als Barkeeper gearbeitet.
Wow.
In einer Münchner Etablissement, wo es schon zuging.
Das heißt, du hast Alkohol ausgeteilt, während du gefastet hast.
Ja, ich habe ja nicht nur Alkohol ausgeteilt, so hey, hier ist dein Drink, sondern ich stand halt auf der Bar. Ich war halt so ein Barkeeper, der dann so auf der Bar stand und den Leuten so.
Ich glaube, das Wort jetzt hier 20 Mal.
Und ich sag mal so, das Trinkgeld war natürlich auch besser, wenn man so diese Performance als Barkeeper gemacht hat. Also habe ich halt auch während ein, zwei Tage oder ein, zwei Schichten während Ramadan als Barkeeper, nachdem mein Fasten gebrochen war.
Ach so, aber nachdem.
Ja, wenigstens nachdem, aber es war ja, ich weiß nicht, wie viel besser jetzt das wird. Stand ich halt auf der Bar und habe den Leuten dann so Wodka-Shots in den Mund so.
Oh mein Gott! Astaghfirullah.
Und in meinem Kopf habe ich das aber so zusammengereimt, weil ich mir so dachte, naja, du fastest ja wenigstens, das heißt nach außen schon so dieses so Scheinheilige. Ne?
Plus von hier, Minus von hier, genau, also ausgeglichen.
Genau, so mehr oder weniger. Natürlich jetzt so ein bisschen mit Abstand weiß man, dass es ja jetzt nicht so viel Sinn gemacht hat, aber irgendwie habe ich es mir zusammengereimt, so ey, macht schon Sinn.
Aber machen wir doch alle irgendwie, oder? Also
ja, machen wir alle.
Also zusammenreimen, so da gleiche ich das aus, da mache ich das. Würdest du das heute nochmal so machen oder würdest du jetzt sagen, nö, würde ich nie wieder so wiederholen? Also während des Fastens zum Beispiel nochmal anderen Leuten Alkohol geben.
Ich bin ja mittlerweile ein Halal-Boy.
Ja. Aber nicht.
Hey!
Nein, wer weiß, vielleicht. Ich wollte dich jetzt nicht demotivieren.
Nein, ich bin wirklich ein Halal-Boy.
Ja?
Ja, ich bin ein Halal. Also ja, ja, jetzt vielleicht nicht Halal, aber nein. Maximum. Also ja,
dann
ich bin,
subhanallah.
Sheikh bin ich nicht, aber es ist ein Journey und
ja, sehr schön.
So. Ich glaube, ich würde einfach nicht mehr in einer Bar arbeiten.
Okay.
Aber du hast gesagt, wir machen das ja alle sozusagen, dieses da bisschen Plus, da bisschen Minus, dieses Ausgleichen. Wie, also du hast ja schon ein paar so Snippets erzählt, aber wir wollen ja ein bisschen reinkommen.
Meinst du jetzt, wie ich ausgleiche, dass ich ab und zu Alkohol trinke?
Genau, zum Beispiel.
Gar nicht. Also, nein, ich trinke einfach, also ich gleiche das nicht aus. Es ist bei mir so, ich persönlich finde das auch gar nicht so schlimm, dass ich ab und zu Alkohol trinke. Nicht mehr. Also das war früher eher so, das sollte ich eigentlich nicht machen. Jetzt ist es mittlerweile so, ich mach's, wenn ich Lust drauf habe. Und das ist für mich auch völlig okay.
Gibt es noch mehr so Sachen, wo du das Gefühl hast, du gleichst sozusagen Minus mit Plus aus? Also, weiß ich nicht, du gehst auf ein Date, aber du würdest niemals mit zu ihm nach Hause gehen. Sozusagen, um so ein bisschen halal, bisschen bleiben, aber eigentlich.
Das 100%. Das ist bei mir wirklich der Fall. Also, ich gehe ganz normal daten, weil in der nächsten Folge wird ja dann auch Halal-Dating ein Thema sein. Ich mache kein Halal-Dating, kann ich jetzt schon mal teasern, aber ich gehe dann zum Beispiel auf ein Date, aber ich würde niemals beim ersten Date mit einem Typ nach Hause gehen. Habe ich auch noch nie gemacht.
Weil du sozusagen, weil du sagst, du willst nicht, dass das zu schnell geht? Also hast du so rationale Gründe oder sagst du so, nee, ich will ja nach außen hin, dass die Leute nicht denken, ich bin
Kaffee
oder so?
Nee, das sind rationale Gründe.
Achso, du sagst so.
Das bedeutet einfach, dass ich nach bestimmten Werten gehe, die mir halt vermittelt wurden, so als Kind, Jugendliche, vor allem natürlich von meiner Mama, aber eben auch von meinem Umfeld. Und ich glaube, viele dieser Werte sind auch im Islam verankert, aber ich persönlich begründe das für mich halt nicht durch Religion, warum ich das mache, sondern eben einfach durch gewisse Moralsätze, die ich mir so auferlegt habe für mein Leben, also nach denen ich leben möchte.
Also zum Beispiel deine Mutter sagt zu dir, ja, du sollst nicht lügen, das ist sozusagen eine so Prämisse und dann sagst du, ja, meine Mutter hat mir das beigebracht, das ist so mein Moralverständnis.
Nee.
Okay.
Also ich hinterfrage natürlich auch alles, was meine Mutter mir mitgegeben hat, vor allem jetzt auch mit zunehmendem Alter. Und aber es gibt viele Dinge, die tatsächlich, die sie mir mitgegeben hat, für mich Sinn ergeben, wo ich ihr auch zustimme und die übernehme ich dann für mich. Aber es gibt auch Dinge, wo ich jetzt sage, nee, das will ich jetzt nicht.
Sag mal so ein, zwei Beispiele, damit die Leute so ein Bild haben.
Ja, sowas wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, man sollte nicht beim ersten Date irgendwie mit dem Typ nach Hause gehen. So, wenn du willst, dass was Ernstes wird, dann geh es langsam an. Wenn du willst, dass es wirklich so, wenn du gucken willst, passt das mit euch? Seid ihr wirklich auf einer Wellenlänge? Könnte da mehr draus werden? Dann nicht mit dem irgendwie schon beim ersten Date Sex haben. Oder auch sowas wie, ja, behandel deine Mitmenschen gut. Oder behandel sie so, wie du gerne behandelt werden möchtest. Lüg sie nicht an, zieh sie nicht ab. Solche Sachen halt. Das sind so Dinge, nach denen ich lebe.
Und deine Mama aber auch, weil das, er hat gerade.
Ja, ja, das sind zum Beispiel Dinge, die, klar, das hat mir schon meine Mutter mitgegeben. Genau. So. Also gerade das mit den Typen, weil sie selber auch schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Männern, vor allem mit meinem Dad. Ist das etwas, was sie mir.
Was würde Baba sagen? Keiner weiß es, Baba war nicht da.
Ja, Baba.
Baba war Milchmann.
Willst du darüber reden? Oder ist das so.
Ich bin halt ohne Vater aufgewachsen, komplett. Also ich kenne meinen Dad nicht. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich ein Jahr alt war, weil meine Mutter rausgefunden hat, dass er außereheliche Kinder hat, mehrere. Also mit meiner Mutter war er verheiratet, aber er hatte noch andere Kinder, das hat sie zufällig rausgefunden. Dann hat sie sich von ihm scheiden lassen und er wollte mich nie kennenlernen.
Echt?
Und ich wollte ihn auch nicht kennenlernen.
Und bis jetzt immer noch so?
Immer noch so, weil meine Mutter sagt mir auch immer, du kannst ihn gerne kennenlernen, wenn du möchtest. Es ist dein Dad. Aber man kann ja nichts vermissen, was man nicht kennt. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also deswegen, wirklich von meiner Seite überhaupt nicht irgendwie so das Bedürfnis da.
Okay, das heißt sozusagen, das, ich sage jetzt mal sehr platt, das Moralverständnis, was du hast, ist so ein bisschen sehr von deiner Mutter gekommen.
Von meiner Mutter, aber auch von mir selber. Also mit zunehmendem Alter macht man sich ja Gedanken darüber, was für ein Mensch möchte ich sein.
Und kam das auch von deiner Familie in der Türkei?
Auf jeden Fall. Also meiner Mutter war das zum Beispiel auch immer voll wichtig. Seit meiner Kindheit, wir gehen jedes Jahr mindestens einmal in die Türkei. Wir verbringen da auch, also früher die ganzen Sommerferien wurden dort verbracht mit der Familie. Also wirklich komplett so 6 Wochen.
Bis jetzt noch.
Ja, das war ihr halt immer voll wichtig, dass ich so immer diesen Bezug zu meiner Familie habe, dass ich mich ja nicht mit meiner Familie auseinanderlebe, dass wir immer…
Familienzusammenhalt ist.
Genau, genau. Und natürlich wurde das dann auch von denen geprägt. Wobei ich weiß jetzt nicht, inwiefern, wenn man die einmal im Jahr 6 Wochen sieht. Weißt du, wie ich meine? Also,
aber hattest du das Gefühl, weil ich, also ich glaube, wir alle hatten das, ne? Wir haben unsere Familien jetzt nicht so viel gesehen, aber ich glaube schon, dass das immer so wie so eine Instanz irgendwo gab, wo man so das Gefühl hatte, ich lebe ein Leben für mich in Deutschland und was man hier passiert und was man hier macht, das ist so mein Leben. Und es gibt ein Leben, das darf Familie zu Hause mitbekommen. Ja, da Mann. Sollen die Familie. Das war auch der Fall.
Ja, und auch heute noch, wenn ich zum Beispiel in der Türkei bin, ich habe das Gefühl, in der Türkei bin ich deutsch und hier bin ich türkisch. Mhm. Das ist bei mir wirklich so. Vor allem in der Türkei. In der Türkei ist
Almanje.
Es halt, ja, Almanje. Es ist halt auch so, die machen sich auch einfach wirklich oft über dich und dein. Man hört, wenn ich türkisch rede, dass ich nicht in der Türkei aufgewachsen bin. Ich habe so einen Dialekt, also mir wird gesagt, ich spreche gutes Türkisch, aber ich spreche Sachen so deutsch aus. Wisst ihr, was ich meine? So die Betonung
auch, ja, im
ist deutsch.
Du bestimmt auch, oder? Sprichst du fließend Arabisch?
Ja.
Mit Akzent.
Ja.
Kannst du das arabische Alphabet? Yalla. Ich kann das immer nicht.
Ich war schon so, okay, der Druck wird
nicht
so.
Die lassen das, okay, sorry, Leute.
Aber hast du auch das Gefühl, dass die Leute anders drauf sind? Also das, weil sozusagen, ich komme ja, die Frage ist ja sozusagen, wir machen hier auf heilig, wir machen dort auf heilig, obwohl wir hier Unheilige sind. So, ne? Wir leben hier unser Leben, trinken, feiern, Frauen, was also in meinem Fall jetzt. Ne? Aber in Palästina soll das ja, also wenn meine Oma das mitbekommen hätte, Allah Yirhamha, die hätte mich, deine Mutter mit der Schlappe aus Palästina hätte die geworfen.
Würde auch treffen.
Die würde 100% treffen. Deswegen hatte ich immer so das Gefühl, ich projiziere sehr viel so Heilige auf die, sodass die so machen alles richtig und keiner macht jemals Fehler und die leben so sehr nach Kodex. Und man will dann auch sozusagen da in deren Weltbild reinpassen. So
safe. Also hier kann ich zum Beispiel auf Dates gehen, aber mein Onkel in der Türkei, der will davon nichts wissen. So. Also wisst ihr, was ich meine? Mhm. Bei dem komme ich zum Beispiel auch, also obwohl ich jetzt nicht mehr irgendwie so 18, 19 bin, würde für den nicht in Frage kommen, dass ich zum Beispiel irgendwie meinen Freund dahin mitnehme. Es sei denn, es ist wirklich ernst. Also es ist wirklich so ein...
Muss man schon verlobt sein?
Nee, verlobt nicht. Aber es sollte schon, also ich kann da jetzt nicht irgendwie alle 2 Jahre einen neuen Typ mitnehmen. Weißt du, was ich meine? So, hey, das ist jetzt mein Freund, wir haben uns leider getrennt, mit dem bin ich jetzt zusammen. So. Oder der will auch dort zum Beispiel, klar lernt man, also meine Onkel und so, die wohnen halt am Strand, das ist halt so ein Partyort, das Bodrum. Die wohnen im Bodrum einfach.
Geil.
Okay, und das ist halt so ein Partyort, da lernst du halt immer, ob du willst oder nicht, neue Leute kennen, wenn du da irgendwie mit Freundinnen oder so abends unterwegs bist. Aber der will davon nichts wissen, so der will dann nicht, dass ich da so auf Dates gehe und so. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Aber meine Mutter zum Beispiel weiß davon, also dass ich auf Dates gehe und das ist für die auch okay.
Machst du auf heilig für die Familie im Libanon? Schickst du denen besonders viele Koranbilder und sagst, heute wieder? Heute habe ich Surat al-Baqarah auswendig gelernt. Ich bin Hafiz.
Das bin ich nicht. Ich weiß nicht. Ab und zu bestimmt. Aber wie, weiß ich nicht. Zum Beispiel gibt es bestimmt irgendwann, wo man über andere lästert. Und dann sagt, hallo, ja, hier. Ja, das ist, glaube ich, so.
Teil davon. Oder vielleicht hast du auch weniger also Bedarf, auf heilig zu machen.
Kann sein.
Ist ja dann, also vielleicht machst du dann auch mehr richtig?
Ja, ich
wer weiß.
Sagen.
Wer
vielleicht
weiß.
Bist du auch das einfach schon.
Hattest, okay, ich glaube, wir hatten so ein bisschen, ich nehme uns jetzt mal in einen Korb, weil ich glaube, wir sind, haben da so ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich glaube, wir beide haben sehr viel mit sozusagen diesem westlichen Leben irgendwie gemein und haben so das Gefühl, vielleicht mussten wir dieses Leben auch hier sozusagen annehmen und auch so leben, um Teil davon sein zu können. Hast du das Gefühl, du musstest dieses westliche Leben mit den Harakat und Ashia auch, musstest du das machen oder hast du irgendwann so den Druck gespürt, du hast ja einmal schon gesagt, eine wollte dich so ein bisschen bekehren, um Alkohol zu trinken. Gab es öfter noch so Fälle, wo du das Gefühl hattest, ich muss jetzt mich mehr an den Lebensstandard hier anpassen, um nicht anzukommen, weil du bist ja auch, glaube ich, hier geboren.
Ja.
aber sozusagen um dazu zu gehören?
Auf jeden Fall, das mein ganzes Leben, bis jetzt immer noch so ein bisschen. Erst recht wegen dem Kopftuch, ne? Das ist so ein Zeichen, man sieht direkt, du gehörst zum Islam. Und ich war, glaube ich, 9 Jahre alt, als ich mein Kopftuch angezogen habe, also relativ jung. Und ich wollte es und meine Mutter hat mir schon gesagt, bist du sicher? Das ist nicht, also das ist eine Verantwortung. Du kannst nicht damit spielen, ausziehen, anziehen, ausziehen. Wenn du es anhast, du bist sehr jung und entscheide dich jetzt, ja oder nein. Dann habe ich gesagt, ja, und dann habe ich es angezogen. Als Kind weiß man ja nicht wirklich, warum ich das Kopftuch trage oder was es für Konsequenzen hat. Und meine Mutter hat mich da zum Glück sehr früh aufgeklärt. Sie hat gesagt, warum wir das tragen. Aber als Kind war dir das so egal. Ja, ich will es jetzt tragen, weil alle in meiner Familie das tragen. Das war so, ich sehe, meine Cousine trägt das, meine Schwester, mein Bruder, alle drum und dran. Könnt ihr mal lachen?
Ich warte noch auf die Pointe.
So. Ja, meine Hunde alle.
So, ja, ich war so, hä?
Nein. Und dann bin ich in die Schule gegangen, ne, mit dem ersten Tag mit dem Kopftuch. Und dann haben mich natürlich alle angeguckt, hey, hast du da eine Glatze oder warum trägst du Kopftuch? Und dann kam so ein Junge, hat mir das so hochgemacht. Ah nein, sie hat Haare, Leute, sie hat Haare. Und dann hat die Klasse gerufen. Ne, und was will man damit, keine Ahnung, wie alt war ich, 9 Antworten. Ja, und das fing dann immer so an, auch mit den Lehrern. Ne? Irgendwann willst du dich, du musst dich immer beweisen. Du willst zeigen, okay, ich habe zwar ein Kopftuch an, aber ich kann es trotzdem schaffen. Und es gab ja so diese Empfehlungen, dass du zur Real, Gymnasium, Hauptschule oder keine Ahnung wohin gehen kannst. Und dann meinte die Lehrerin, weil meine Mutter meinte, nee, du sollst zum Gymnasium, obwohl ich Realschulempfehlung hatte. Das ist immer so, ne?
Also, ja.
Nee, du wirst Ärztin, nee, du wirst Ingenieurin, egal was, aber du musst was werden. Auf jeden Fall hat die Lehrerin dann gesagt, du willst aufs Gymnasium? Du wirst doch sowieso nichts oder aus dir wird sowieso nichts. Mit deinem Kopftuch kannst du keinen Job finden.
Hat die das dann wirklich so auf das Kopftuch reduziert?
Ja, sie hat das wirklich aufs Kopftuch reduziert und vor der ganzen Klasse. Und ich stand da so als Kind, was willst du da antworten? Ich war schockiert, ich konnte nicht richtig antworten und das nimmt einen ja auch mit dann die Jahre. Und dann irgendwann war ich halt schlecht in der Schule, ne? Das kommt vor. Und dann irgendwann dachte ich, hey, ich bin vielleicht wirklich dumm. Ne? Das wird so eingeprägt, weil die Lehrer immer wieder sagen, ja, das ist nicht gut, ja, was soll das? Und keine Ahnung, ob ich wirklich dumm war oder keine Ahnung. Aber dann habe ich es irgendwann gecheckt und gesagt, nein, ich setze mich jetzt ran und ich will das jetzt schaffen. Und dann habe ich mich wirklich stundenlang jeden Tag hingesetzt, habe gelernt, habe geübt. Und dann habe ich gedacht, hey, ich bin, glaube ich, gar nicht so dumm, wie die gesagt haben. Und das war so der Moment, wo ich mein Selbstbewusstsein und mein Selbstvertrauen gestärkt habe, wo ich gesagt habe, nein, das Kopftuch ist nur ein Tuch. Warum reduziert ihr mich darauf? Ich habe auch im Gehirn was, nicht nur das Kopftuch. Und dann ja, habe ich es irgendwann geschafft und bin alhamdulillah auch wirklich stolz drauf.
Hast du durch diese ganzen Erfahrungen mal den Moment gehabt, wo du bereut hast, ein Kopftuch aufgesetzt zu haben?
Auf
jeden Fall.
Wo du
dir gedacht hast, oder wirklich mit dem Gedanken gespielt hast, soll ich es wieder ablegen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das war so in der 5., 6. Klasse, da kam auch eine Freundin und das war nicht so ein guter Einfluss. Und die meinte, ja.
Sag ihren Namen ruhig.
nein. Der Name ist auch nicht so gut, aber okay. Die meinte dann, ja, zieh doch dein Kopftuch aus, du siehst viel schöner aus. Und die hat dann halt versucht, ja, komm mal mit hier, da ist ein Typ, ich will den kennenlernen, komm mal mit, vielleicht gibt es da noch einen Typen und so. Und ja, und das erzählt man natürlich nicht den Eltern, aber ich bin zum Glück alhamdulillah nicht mitgegangen. Also da war immer noch diese Erziehung und die Aufklärung. Okay, man wird erzogen ganz oft, aber man weiß nicht, warum man diese Sachen nicht machen darf. Mhm. Und deswegen, also ich glaube, das A und O ist die Kommunikation mit den Eltern, dass du Vertrauen zu den Eltern hast und dass man immer, wenn man irgendwelche Fragen oder irgendwas hat, zu den Eltern zurückgehen kann, weil das ist ja das Problem, dass man sich nicht traut. Ja, das ist haram, aber warum? Wenn das meine Mutter weiß, wenn das mein Vater weiß, dann kriege ich Schläge, sage ich mal, oder kriege ich sonst was und das will ich nicht. Und deswegen macht man das dann heimlich. Und das zum Glück war bei mir so, dass meine Eltern gesagt haben, egal was ist, egal, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du irgendwie Probleme hast, komm zu uns, sag uns das und wir können eine Lösung finden.
Genau. Also hattest du auch das Gefühl, eigentlich mit also all dem, was wir ja auch gesagt haben, was so unsere Erfahrungen waren, du musstest das nicht so wirklich verstecken, weil du konntest einfach offen zu deinen Eltern kommen und die fragen und die haben auch dir das Gefühl gegeben, so ey, selbst wenn das schlimm ist, ne, du kannst trotzdem mit dem Thema zu uns kommen. Mhm.
Ja, ich glaube, das war so ein Punkt, der mir ganz viel geholfen hat, weswegen ich jetzt hier stehe und das ganz offen sagen kann. Dass die mir das leicht gemacht haben, die haben gesagt, auch mein Bruder zum Beispiel, meistens ist ja der Bruder, der große Bruder, der Böse. Ne? Also pass auf, wenn du das machst, ich schwöre, du wirst sehen, ne? Dieser eine Bruder, der immer, sage ich mal, jetzt Stress macht, und der war auch da. Der hat natürlich auch Stress gemacht, ne? Hamad, pass auf. Aber trotzdem war er für mich da, sage ich mal so, ne?
Schön, ja.
Und nochmal zum Kopftuch, ich hatte auch diesen Gedanken, die Freundin, die mit mir geredet hat, da meinte ich, ja, eigentlich hat sie recht. Soll ich das ausziehen? Alle haben kein Kopftuch an, nur ich. Und ich war wirklich die Einzige in einer ganzen Schule, die ein Kopftuch anhat. Und dann war dieser Gedanke, soll ich ausziehen? Und dann kam dieser Punkt, dass man zu den Eltern zurückgeht und dann gesagt, Mama, ja, ich fühle mich so schlecht und ich will dazugehören und gar keiner hat ein Kopftuch an und alle gucken mich immer komisch an, ich möchte gerne auch mal ausziehen. Und da war jetzt der Punkt, der für Aufklärung sorgt. Ne? Also die Mutter hat hier wirklich eine große Rolle gespielt, dass sie sagt, du hast zwar die Entscheidung, du hast die Kontrolle, aber du musst wissen, was für Konsequenzen das hat. Überleg nochmal, warum hast du das Kopftuch an? Wozu? Welche Zufriedenheit willst du? Willst du die Zufriedenheit der Menschen oder willst du die Zufriedenheit von Gott? Und das ist wichtig und deswegen realisiert man, okay, hey, warum soll ich das machen? Für Menschen, die mich, sage ich mal, auf ein Kleidungsstück reduzieren oder ähnliches.
Hast du das Gefühl, du hast auch, die Leute verstehen dich ja sozusagen als Rolle. Du bist ja einfach nur Hijabi. Ne? Du bist ja nicht der Mensch mit deinen Emotionen und Gefühlen. Hast du das Gefühl, auch irgendwann, du musstest sozusagen diese Rolle auch mehr bedienen, als du eigentlich wolltest? Ne? Also ich trage jetzt Hijab, deswegen muss ich besonders
auf jeden Fall
religiös wirken und auch auf die Leute überkommen und besonders belesen sein, was den Koran betrifft und Religion.
Ja, das hat man immer. Also auch auf TikTok manchmal, ne, wenn man so Quatsch macht oder so ein paar Videos, also wo ich verrückt bin, sage ich mal, da kommen dann auch solche Kommentare, ja, du hast ein Kopftuch an, du musst dich benehmen oder keine Ahnung was. Also nein, Kopftuch bedeutet nicht, dass man keinen Spaß haben darf. Kopftuch bedeutet, dass man Koran lesen kann, beten kann, Spaß haben kann. Das ist das, was Gott auch möchte von uns, ne? Das ist alles zusammen verbunden. Und trotzdem gibt's immer solche, die sagen, ja, aber du musst darauf achten, wie du redest, was du sagst. Okay, das stimmt auch gewissermaßen, weil ich halt direkt mit dem Islam in Verbindung gesetzt werde, mit dem Kopftuch.
Wer sind denn deine größten Kritiker dann? Hast du das Gefühl, deine größten Kritiker sind sozusagen eigene Leute, die dich, weil sie selber ein bisschen Ahnung vom Islam haben, sagen, na, so und so muss es sein? Mhm. Oder hast du das Gefühl, du wirst mehr so von den Deutschen, also Mehrheitsgesellschaft Deutschland, so kritisch betrachtet, weil du halt eine Muslima in Deutschland bist?
Also ich sag mal, beides so zusammen. Jetzt in letzter Zeit mehr die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft, die sagt, ja, ich habe zum Beispiel letztes Mal das Video, als meine Mama Koran gelesen hat, gepostet, wo sie auswendig den Koran gelesen hat, rezitiert hat. Und dann schreiben welche, ja, das könnt ihr aber in eurem Land machen. Also hä? Also was hat jetzt das Video mit in eurem Land? Das ist so typisch. Ja, dann geh doch in deine Heimat, wenn es dir hier nicht gefällt. Das ist so Top-Kommentar. Aber dann gibt es die andere Seite, ne, die Muslime, die Sheikhs, die immer irgendwas kommentieren. Und auch erst recht, weil ich eine andere Rechtsschule befolge. Dann gibt es wieder diesen, ich sag mal ganz hart, Shia-Sunni-Kampf. Und ich bin so, wir sind eine Umma. Hört auf damit. Was soll das?
Ich glaube, das sind so zwei große Probleme. Einmal sozusagen dieses so Deutschland, wie sieht Deutschland eigentlich Muslime in Deutschland? Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch sozusagen innerhalb dieser muslimischen Bubble, also ich will jetzt nicht den Deutschen so mehr Argumente geben, uns zu haten, aber das ist ein Thema, das man trotzdem ansprechen muss. Haben wir ja sozusagen auch verschiedenes Verständnis von, wie man seinen Glauben ausleben kann und sollte. Ne? Und das siehst du, kannst du an verschiedenen Ländern ausmachen, weil das ja verschiedene Kulturen sind. Ne? Also du hast zum Beispiel in Marokko hast du Leute, die frei schwarze Magie irgendwie feiern. So. Und eigentlich, wenn man, je nachdem, wo du ihn fragst, ist schwarze Magie verboten.
Genau, also dieses Auge, ne?
Genau. Ja, das eine, aber auch so klassische, so, es gibt so schwarze Magie, so, du zupfst ein Haar und dann hast du den irgendwie so verzaubert, stimmt. So weirden Jin Sachen. So, da sagst du, die Marokko sagen ja auch, ja, ich bin Moslem, aber ich mache auch schwarze Magie. Jeder andere Moslem würde sagen, ja, nee, das ist haram. Dann gibt's Muslime in der Türkei, die auch Raki trinken und Lifestyle und Hayat, geh mal nach Istanbul, da kannst du wahrscheinlich mit am besten Hayat machen. So.
Da sind die teilweise schlimmer als hier, die Türken.
So.
Echt so.
Da hörst du es, da sind die schlimmer als hier. Und ich glaube, daher kommt halt auch so ein bisschen das Problem. Und dann gibt es noch 4 Rechtsschulen sozusagen im Islam. Und dann hast du zum Beispiel das Thema Gelatine essen, Gelatine nicht essen. 2 Rechtsschulen sagen, ja, du darfst es essen, 2 Rechtsschulen darfst es nicht essen. Und ich glaube, deswegen, es gibt so, es ist so heterogen, ne? Es ist gar nicht so. Die Leute in Deutschland denken immer so, es gibt einen Islam. Das stimmt ja nicht.
Richtig.
Es gibt ganz viele Versionen und jeder hat sein eigenes Verständnis davon. Und bei dieser Frage sozusagen, wir machen auf Heilige, dabei sind wir unheilig. Ich glaube, das liegt auch sozusagen dem zugrunde. Wir wissen gar nicht, an was wir uns eigentlich orientieren, weil wir gar nicht wissen, wer ist denn jetzt sozusagen dieses Konstrukt.
Ja, ja.
Das heißt, ihr seht schon, ihr habt uns jetzt, glaube ich, ganz gut kennengelernt. Amal hat den Koran auswendig gelernt, auswendig ausfotografiert.
Bismillahirrahmanirrahim. Ey, wenn ihr Kare oder so braucht, ich habe eine gute Stimme dafür. Kare heißt für Koran lesen.
So.
In der Moschee.
Also wir taggen dich natürlich auch in der Instagram bei, oder? Kann man mal schauen. Die Folge ist noch nicht vorbei, ne? Ich mache nur hier kurz zusammenfassen. Anni hat jegliche Bars in Frankfurt einmal von innen gesehen. Und ich habe jeden Alkohol, den es jemals gab, ausgeschüttet. Von daher so, wir sind alle irgendwie Menschen, die...
Im Monat Ramadan. Im Heiligen. Ja, nein, aber jetzt hat er...
Nach dem Fastenbrechen.
Was soll ich sagen?
Nach dem Fastenbrechen.
Es war sehr gutes Trinkgeld. Ich hatte das Gefühl, ich muss das machen, weil ich brauche das Geld.
Wie viel hast du denn bekommen? Kommt 2 Euro.
An einem guten Abend habe ich schon so 200, 250 Euro nur Trinkgeld bekommen.
Oha.
Ja, okay, dann.
Mach das aber nicht. Okay, dann, sie macht auch.
Ich sag dir ehrlich, ich war damals so, wie ich drauf war. Ich habe einfach Mathematik gemacht. Guck mal, du stellst dir da in so einer Reihe auf, 10 Personen, also Barbesucher. Und dann rechnest du halt einfach so, jeder gibt dir 1 Euro oder sowas, trinke, weil die es ja geil finden. Ne? Und die kommen ja dann immer wieder. Das ist wie so ein Abo-Modell an dem Abend.
Er macht jetzt Werbung dafür.
Immer mehr auf. Wie so ein Abo-Modell.
Für alle, die nicht, warte mal, wie kann ich das verkaufen? Ist gut, das Abo-Modell. Egal, schreibt mir auf Instagram.
Nein, ich erkläre es euch auf Instagram.
Das heißt, ihr versteht schon, wir machen alle auf heilig. Ich glaube, unsere Absichten sind aber eigentlich gar nicht sozusagen immer schlecht dabei. Aber trotzdem habe ich so das Gefühl, wir können nicht so wirklich wir selbst sein in Deutschland. Ne? Also jeder so auf seine Version und jeder sozusagen, wir kriegen es nicht hin, so 100% überzeugt, unsere Moral zum Beispiel in Deutschland so voll durchzusetzen. Mhm. Irgendwo stoßen wir immer an Grenzen. Wie gehen wir damit um? Müssen wir den Islam in Deutschland neu interpretieren und neu umdenken? Mhm. Oder muss Deutschland das, was es von dem Islam versteht, neu umdenken? Und wenn ja, wie geht das? Das machen wir gleich. Aber erst lesen wir uns noch sehr unterhaltsame TikTok-Reddit-Stories durch. Und ich will von euch die Best Reactions sehen.
Allahu Akbar!
Das ist
bei jedem.
Das ist auch herzlich willkommen. Okay, ich fange mit der ersten an.
Oje.
Bismillah.
Die habe ich auf gutefrage.de habe ich die gefunden. Ich arbeite an einer Jugendhilfeeinrichtung mit vielen Migranten und Moslems. Am Wochenende koche ich oft Spaghetti Bolognese für die Jungs, die sie lieben. Letztes Wochenende hatte ich vergessen einzukaufen und fand nur noch gemischtes Hackfleisch in der Gefriertruhe. Beim Kochen ist mir dann aufgefallen, dass es ja Schweinefleisch hat. Da aber alle hungrig waren und es nichts anderes gab, habe ich es einfach trotzdem verwertet. Die Bolognese hat allen geschmeckt und wurde komplett aufgegessen.
Das geht gar nicht.
Oha.
Das geht
eiskalt.
Gar nicht.
Das macht ist Schweinefleisch. Hat sie aber Bismillah vorher gesagt.
Was sagt ihr?
Nee, ich finde, das geht gar nicht.
Das also, passiert manchmal im Kindergarten, ne, übrigens.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, aber ich finde, das zu machen, da sind Leute,
ja, Mann,
du verarschst die einfach sowas von. Das
ey, aber die wussten ja nichts. Hat's
ja, die wussten es nicht, aber trotzdem, wie kannst du das, also wie kannst du das machen mit anderen Leuten? Weißt du, ich meine, du weißt auch, dass da Leute sind, für die ist das so heilig, kein Schweinefleisch zu essen. Oder denen sagen, ey, da ist das drin. Vielleicht wollt ihr heute mal hungrig bleiben und zu Hause erst essen.
Oder vielleicht wollt ihr Schwein essen.
Oder soll ich zum Bäcker gehen, für die Leute noch irgendwie was so. Wisst ihr, nee, das geht gar
nicht. Okay. Die Person scheint euren Rat zu brauchen. Salamu alaikum. Es gibt etwas, das mir sehr am Herzen liegt. Ich war in einer Haram-Beziehung mit meiner Verlobten und habe Alkohol getrunken. Vor einem Jahr bin ich fremdgegangen. Zwar ohne Sex, aber mit Küssen und Oralverkehr. Es war falsch und ich bereue es sehr. Seit einem Jahr bete ich 5-mal am Tag, trinke keinen Alkohol und lese täglich den Koran. Meine Verlobte und ich beten jeden Tag zusammen. Und unsere Hochzeit steht bald an, inshallah. Was sagt ihr?
Was er hat du? Bereut.
Ich finde auch, er hat es bereut.
Er hat bereut.
Und er hat versucht, das wieder gut zu machen. Das heißt,
guck mal,
ich finde es ja voll krass, also ja, er versucht ein besserer Mensch zu sein, kommt es nicht darauf an?
Ja,
er hat seinen Fehler eingesehen und hat sich
ist
gesagt…
Ist es so einfach, sagst du?
Das ist doch nicht einfach, was der jetzt macht.
Nein, aber Janne, wenn du sagst, wenn du einen Freund hast, er betrügt dich, er geht fremd, kein Sex, aber Oralverkehr. Er kommt dann zurück, betet 5-mal am Tag, trinkt keinen Alkohol mehr, dann ist wieder gut.
Ist er wieder mit der gleichen zusammen?
Ja, natürlich.
Ich dachte, er hat jetzt eine andere.
Nein. Ich glaube, es ist die gleiche.
Ja, aber Gott, ist doch auch Gott ist barmherzig. Wir müssen immer das Positive sehen.
Wenn Gott vergeben kann, wer sind wir, dass wir nicht vergeben?
Jetzt auf einmal Scher. Jetzt auf einmal wieder Scher.
Nein, aber wenn seine jetzige Verlobte ihm vergeben konnte, dann finde ich, sind wir nicht diejenigen, die urteilen sollten.
Hättest du ihm vergeben?
Ich hätte ihm nicht vergeben, aber ich habe das Motto, wer einmal fremd geht, wird das wieder machen, also vergebe ich da nicht.
Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Tunesien. Ich bin seit bald 9 Monaten heimlich mit meinem albanischen Freund zusammen. Es belastet mich und es tut mir weh, meinen Eltern ins Gesicht zu lügen, wenn ich mich mit ihm treffen will. Ich möchte es ihnen endlich beichten. Sie kommt aus Tunesien. Okay. Tunesierin mit einem Albaner. Shqiptar.
Ja, aber...
Ist halt haram jetzt so.
Okay.
Und sie überlegt, so soll ich es ihnen beichten. Weil sie schon in einer Haram-Beziehung ist, natürlich ein bisschen...
Schwer, tricky. Ja, ist schwer. Ich finde es schwer, aber ich finde, sie sollte darüber sprechen.
Ich finde das voll komisch, dass man so lange eine Beziehung geheim halten kann, ehrlich gesagt. Also ja, ich wüsste gar nicht, wie ich das machen würde. Meine Mutter wird das checken. Allein wenn ich dann so irgendwie so, wenn ich jetzt noch zu Hause wohnen würde und dann telefoniere und so, die hat sowas immer sofort gecheckt.
Trüffelhund, hat sie ausgeschnüffelt.
Sag ihm das bitte.
Ich glaube aber, das ist zum Beispiel ein Problem, was viele Leute haben.
Ja, ich glaube auch.
Ja, ich glaube, sehr viele Leute
machen
sind
das heimlich, weil die einfach Angst vor den Eltern haben. Die haben Angst, wie die reagieren. Ja, und das ist falsch. Deswegen sollte man direkt vielleicht sprechen. Aber wie geht das? Ich finde das auch voll schwer.
Oh, der ist auch gut. Einmal habe ich während meines Gebets gefurzt und einfach weiter.
Ey, wem passiert das nicht?
Ich finde das gar nicht so schlimm. Nicht die Einzige, die das nicht so schlimm findet.
Ist es ja
also,
nicht, aber du musst
ja
dann
was...
wieder Gebetswaschung machen.
Ach echt, auch wenn man furzt?
Ja, wie locker sie das sagen. Stell dir mal, du furzt 5-mal in einem Gebet, du musst jedes Mal.
Ach so.
Ja, ist ja auch nicht schlimm, aber.
Also wenn es halt rausrutscht, weißt du, manchmal hält man das ja und dann rutscht es trotzdem raus. Also wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Also okay.
Ich finde gut, dass du den Punkt immer wieder wiederholst. So, als ob ich es nicht schon verstanden habe.
Ich persönlich finde das jetzt, aber müsst ihr sagen, sagt ihr mal, was ihr davon haltet. Ich finde es nicht so schlimm, aber.
Nächste Frage.
Keiner will was dazu sagen.
Das ist alles gesagt, was man dazu sagen kann.
Perfekte Antwort.
Ich bin jetzt 25 Jahre alt, männlich, und meine Eltern sind vor ein paar Monaten in die Türkei ausgewandert. Ich habe den Islam schon seit 5-6 Jahren verlassen, aber bin noch nie dazu gekommen, es ihnen zu sagen, weil ich Angst davor hatte, wie meine Eltern reagieren würden.
Okay, das ist heftig. Das ist wirklich
auch,
heftig.
Dass da die Eltern das nicht gecheckt haben, dass er den Islam komplett verlassen hat.
Aber ich finde das nicht so.
Aber okay, die sind die ganze in der Türkei. Wenn die sich sehen, kann er ja dann immer noch einen auf Halal machen.
Ja, aber er kann auch, wenn die zu Hause sind, Halal machen.
Ja.
Also das ist, glaube ich, nicht das Problem.
Kriegen wir doch alle hin, regelmäßig auch Halal zu machen, wenn die eigentlich gar nicht Halal sind.
Aber er, so wie er das sagt, klingt das ja schon so, als würden seine Eltern denken, dass er immer noch richtig religiös unterwegs ist und so. Also das weiß ich nicht, ob man das so easy hinkriegt.
Das ist aber heftig. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen würde.
Bei
dir wäre schwer, wa?
Wie ich meinen Eltern sage, nee, ich will nicht mehr.
Boah, ich will nicht mehr, ist auch hart, ne?
Einfach gar nicht
sagen. Richtig perplex. So.
Nein, ich bin einfach so, ich denke mir so.
Du denkst doch über diese Furzgeschichte.
Nein, du musst so einen Furz machen, wenn sie immer Furz sagt, so dieses Symbol.
Was hat denn Furz für ein Symbol?
Ich werde so ein Shitstorm irgendwie kriegen.
Dieses Wind benutze ich immer als Furz-Symbol.
Dieses Wind?
Dieses Wind, dieses Deutsch.
Weißt du, was du meinst?
Der Gerät.
Du machst Furz-Emojis?
Wie oft kommt das vor? Ne? Jetzt wird es immer interessant.
Ja, was sagt ihr denn dazu? Also keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also wenn der sich halt unwohl damit fühlt und das nicht mehr will, aber dann halt auch so geheim halten, ich weiß nicht. Also was ist denn dann die Strafe dafür? So was erwartet ihn so am Ende davon? Weil er macht ja immer noch einen auf heilig, also so richtig
die
komplett.
Jahannam al-Hamra.
Ich finde das persönlich nicht schlimm, weil ich glaube, am Ende muss jeder für sich wissen, mit was er gut leben kann und glücklich wird. Aber ich verstehe natürlich, wenn du wirklich religiöse Eltern hast, dann gibt es für die nichts Schlimmeres, ja, als wenn du sozusagen den Glauben verlässt, weil sie ja dann offiziell denken, du hast den Glauben verlassen, du kommst in die Hölle. Das war ja gar nicht so jetzt als Witz gemeint, sondern ja, die glauben wirklich, ja, du hast dann keinen Weg mehr in den Himmel, weil du halt kein Moslem mehr bist. Und ich glaube, das ist für jemanden, der wirklich religiös ist und der an diese Konzepte auch glaubt und davon wirklich überzeugt ist, das ist für die mit das Schlimmste, weil ihr eigenes Kind nicht mit in den Himmel kommen kann. Und wenn du dann auch noch selbst sagst, so, ich will aber, also sozusagen sagst du deinen Eltern, ja, ich will ja gar nicht mit in den Himmel. Das ist, glaube ich, so das Harte.
Okay.
Es gibt immer einen Weg zurück. Was soll ich sagen?
Ich finde es auch schwierig. Ich kenne da auch keine Lösung. Bleib so, wie du bist.
Okay, hier haben wir einen kurzen. Ich habe seit über einem Jahr den Koran nicht mehr gelesen.
Bald ist Monat Ramadan, dann kann er wieder.
Bald?
Ja, egal, wann kommt die Folge?
In 2 Wochen.
So, nächstes Jahr.
Nächstes Jahr ist wieder Ramadan.
Ja, das ist jetzt nicht die Welt. Also man sagt wirklich, empfohlen ist, dass man wenigstens jeden Tag einen Vers oder ein Wort aus dem Koran liest. Sein Blick. Es ist kein Muss.
Perfekt.
Aber ich finde, wenn ich Koran lese, ich fühle mich voll frei und zufrieden. Das beruhigt mich richtig.
Ja?
Ja, es gibt Leute, die werden beruhigt, wenn die Musik hören. Und das
Drogen
ist,
nehmen manche.
Ich bin so Musik.
Der macht immer harte, komplett eskaliert.
Ja, man müsste ja die breite Masse ansprechen.
Ja, meine Droge ist der Koran.
Boah!
Ist das Halal hier? Aber das hört sich schön an.
Das klingt schön. Ich wusste nicht, dass Nicht-Muslime sich nach der Toilette nicht waschen. Als ich das herausgefunden habe, war ich entsetzt und ein bisschen verstört.
Die Gießkanne.
Was ist jetzt mit Waschen gemeint? Aber nicht Hände waschen, oder?
Nein.
Nein.
Ah, okay. Die Gießkanne.
Ah, okay.
Gießkanne.
Okay.
War ich auch.
Das ist so blöd, wenn man zum Beispiel jetzt in der Bahn ist, dann muss man immer eine Flasche dabei haben. Also jetzt Deutsche Bahn, meine ich.
Guck mal, ich will jetzt nicht jemanden angucken. Aber es gibt bestimmt Leute hier im Raum.
Wie er mich anguckt.
Nein, nein, ich setze nicht auf dich gemeint. Hier sind Leute hinter den Kameras vielleicht, die jetzt Adapt tun könnten. Ja, ich will nicht sagen.
Hä, aber die meisten, also jetzt mal ehrlich, die meisten waschen sich ja nicht nach dem.
Ja.
Also
ja,
vor allem in westlichen Ländern ist das ja überhaupt nicht üblich. Es gibt ja nicht mal diese
Bidet
gibt es ja gar nicht hier.
Ja.
In der Türkei ist immer so ein Hahn.
Ja,
und
normal.
Dann spritzt das so.
Ja. Normal.
Das ist aber zu viel.
Ja. Normal. Also das ist.
Ich finde dieses viel besser.
Diese Blicky. Tick, tick.
Genau.
So, nachdem unser kleiner TikTok-Ausflug, wollen wir jetzt ein bisschen mehr ins Diskutieren kommen. Vielleicht haben wir auch unterschiedliche Meinungen. Kann ja sein. Wir müssen auch nicht derselben Meinung sein. Ich hoffe, für jeden da draußen ist irgendwie was mit dabei. Was wir sich ja schon so ein bisschen als Frage, sag ich mal, rausgebildet hat, ist im Grunde genommen, muss der Islam in Deutschland reformiert werden oder muss Deutschland umdenken und den Islam neu verstehen? Und dazu habe ich 3 Thesen. Du warst schon ready, du warst schon. Dazu habe ich 3 Thesen. Ich lese die immer vor und dann können wir frei losschießen, was auch immer. Ne? These Nummer 1. Moralprediger oder Heuchler. Wer ständig die Moralkeule schwingt, hat oft selbst die größten Leichen im Keller.
Ich glaube, Menschen projizieren gerne. Also weißt du, wenn du selber etwas, wenn du weißt, dass etwas an dir selber eine Schwäche ist oder du das vielleicht nicht so machst, wie du es machen solltest, projizierst du das auf andere. Und ich glaube, daher kommt dieses, dass man dann andere noch schärfer verurteilt oder will, dass die noch heiliger werden, weil man sich tief drin eigentlich selber ertappt fühlt.
Richtig. Also ich wollte auch sagen, das passt eigentlich ganz gut.
Ja.
Es gibt ja auch so auf TikTok manchmal, wenn ein Mädchen Kopftuch auszieht. Er hat sich dazu umentschieden, sagen wir mal. Die ganzen Kommentare, Beleidigungen, keine Ahnung was, ja, du bist keine Muslima mehr, keine Ahnung was. Und ich finde, das geht gar nicht.
Stimmt, da gab es jetzt so einen Fall, ne? Genau. Wie hieß sie? Iman?
Ich glaube, Iman. Und ich finde, das macht einen doch nur noch mehr runter. Überleg mal, sie hatte ja schon Kopftuch an und wurde fertig gemacht, ja, weil sie ein bisschen ihr Hals gezeigt hat oder keine. Okay, es ist nicht erlaubt, sagen wir mal, den Hals zu zeigen. Aber warum müsst ihr das so hart kritisieren und sagen, ja, dein Hals sieht man, du bist schlecht, du bist das. Und dadurch ist es so, dass sie vielleicht das Kopftuch dann komplett ausgezogen hat.
Und dann wurde sie kritisiert, weil sie das Kopftuch ausgezogen
richtig,
hat?
Richtig, ja, du bist jetzt keine Muslima mehr, keine Ahnung. Was.
Waren das dann, weißt du, ob das so mehr so Leute, also Frauen waren, die auch ein Kopftuch getragen haben oder waren das auch Frauen, die, also hast du so in die Kommentare
ja,
mal so
ich habe nicht
geguckt?
Genau geguckt, aber es gibt viele, die mit Kopftuch natürlich
aus deiner okay. eigenen Erfahrung aus, weil du merkst das ja selber.
Oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es gibt auch viele, die gar kein Kopftuch tragen und das dann schreiben. Weißt du, wo du dir denkst, hä?
Ja, das finde ich total komisch. Ja. Also, weil jetzt, ich kann mir vorstellen, dass es Frauen gibt, die ein Kopftuch tragen, aber sich vielleicht irgendwann, wie du auch, durch diese schlechten Erfahrungen, die sie gemacht haben, vor allem in dem westlichen Land, sich dann irgendwann so denken, vielleicht hätte ich es doch lieber nicht gemacht oder vielleicht würde ich es gerne, aber trauen sich dann eben nicht wegen der Familie, wegen richtig. Religion und sowas und die dann in dem Moment zum Beispiel sie angreifen, weil sie mutig genug war, das zu tun, was die eigentlich auch tun würden. Aber ich verstehe absolut nicht Frauen, die kein Kopftuch tragen ja. und dann darunter haten und richtig, sagen, warum ziehst du jetzt dein Kopftuch aus? Also wer bist du denn, dass du das kritisierst?
Richtig, richtig. Und man kann nicht sagen, Kopftuch tragen ist einfach. Ne? Also es ist auch so eine Schrittweise. Du ziehst vielleicht erstmal nur ein Bonnet an, also so ein Unterkopftuch. Und man sieht dann Hals. Dann ist es so, dass du vielleicht dann noch ein bisschen mehr bedeckst und mehr und mehr. Man kann nicht direkt ein perfekter Moslem sein. Und das ist das Problem. Die sehen eine mit Kopftuch und oder sagen wir mal, den Hals sieht man. Die wollen direkt, dass sie perfekt ist, dass sie betet, dass sie fastet, dass sie alles. Das geht nicht. Der ganze Islam ist nicht so aufgebaut, dass man perfekt ist. Jeder macht Fehler und aus Fehlern lernt man. Und deswegen, das ist schrittweise, dass du startest, auch im Koran steht zum Beispiel mit dem Alkohol. Das ist so etabliert, dass gesagt wurde, entfernt euch von dem Alkohol. Und dann erst, Alkohol ist nicht gut für euch. Und dann wurde erst gesagt, Alkohol ist verboten. Also es wurde nicht direkt verboten, weil es einfach allgemein bekannt war, dass jeder Alkohol getrunken hat. Und deswegen ist alles schrittweise. Du kannst nicht perfekt sein.
Ist ja mit allem so im Leben.
Richtig.
Also auch wenn du dich als Mensch allgemein jetzt ganz unabhängig von Religion ändern willst, geht das ja auch nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das ist ein Prozess.
Und dann kommen solche Kommentare wie, ja, du bist kein Muslim, du willst dir kein Kopftuch trägt. Ja, okay, es ist eine Pflicht. Aber was ist deine Pflicht? Du machst gerade noch die schlimmere Pflicht. Du lästerst über sie, du machst sie runter und du hast sie dazu geführt, dass sie vielleicht ihr Kopftuch ausgezogen hat.
Glaubt ihr, dass man auch gewisse Sachen, wie zum Beispiel Kopftuch ausziehen, wie feiern, Alkohol, dass man die Sachen auch, dass man das auch sozusagen, es gibt diese eine Sicht, diese islamische Sicht und es gibt diese sozusagen das Leben im Westen Sicht. Glaubt ihr, dass man da auch ein bisschen sozusagen innerhalb unserer Community mehr Verständnis haben muss? Weil du weißt ja, wie es ist, ne? Sagen wir mal, du würdest jetzt auf irgendeiner Feier sein, wo es Alkohol gäbe. Ja, Hate wäre Maximum. Aber ich denke, das ist meine Meinung, aber eigentlich muss man das ja ein bisschen nüchterner betrachten, weil es ist ja die Umgebung hier, wir sind nicht im Libanon oder in Saudi-Arabien oder wo auch immer, wo es das nicht gibt. Das heißt, es ist ja dir fast unmöglich, sozusagen nicht in irgendeinem Kosmos zu sein, wo es Probleme sozusagen für dich richtig. Gibt, weil du einen Kopftuch trägst. Also glaubst du nicht auch, dass man das dann, dass wir untereinander ein anderes Verständnis vom Islam in Deutschland oder im Westen haben müssten? Oder so von Muslimen oder islamischen Leben vielleicht?
Ja, also ganz kurz zu Libanon ist eigentlich ein christliches Land übrigens. Ne? Also da wird auch schön gesoffen. Yeah.
Ist aber so, geht man nach Beirut. Hayat Beirut.
Auf jeden Fall, ich finde, das ist so eine Kombo, wie du schon sagst. Ne? Im Koran steht ja auch, du sollst dich an die Regeln halten, in dem Land, in dem du lebst. Und das ist dann halt das Grundgesetz, sagen wir mal jetzt ganz banal. Und bezüglich Alkohol, ich hatte das Problem auch mal. Ich war auf der Arbeit und dann sind die, wie nennt man das, so geschäftlich unterwegs gewesen. Und,
Geschäftsreise.
Genau. Und dann waren wir im Restaurant und dann haben einige Alkohol bestellt. Und ich saß am Tisch und eigentlich ist es ja nicht erlaubt, am Tisch zu sitzen. Astaghfirullah. Zu sitzen. Aber ich hatte keine andere Möglichkeit. Also soll ich jetzt aufstehen und sagen, verpiss euch. Das habe ich nicht ausgesprochen. Ne? Deswegen, ich hatte keine andere Wahl. Okay, ich habe ein bisschen mich schlecht gefühlt, aber es ist nicht meine Schuld gewesen. Ich habe 324.000 Mal Astaghfirullah gesagt zu Hause, hab 7 Jahre lang geweint, hab um Vergebung gebittet. Nein, alles gut, es ist nicht eure Schuld. Deswegen, es ist halt so, wir leben in so einer Gesellschaft, das gehört dazu. Und wenn das mal passiert, wenn ihr es nicht extra macht, also jetzt bezogen auf mich, es ist dann für mich auch in Ordnung.
Gehört es auch dazu, wenn man es extra macht? Also ja. Wenn man zum Beispiel sich, wie jetzt wir oder ich, entscheidet, ich bin Barkeeper, ich arbeite in einem Laden, wo es Alkohol gibt, vielleicht trinke ich auch Alkohol?
Ja, ich finde das ein bisschen kritisch. Also ich würde da sagen, dann wurdest du vielleicht nicht genug aufgeklärt über den Islam. Das ist so meine Meinung.
Oder er wurde aufgeklärt, aber er will beides. Was ja bei vielen, die halt hier aufwachsen, automatisch kommt, weil wie du vorhin auch gesagt hast, man will halt unbedingt dazugehören, man will hier ja auch Anschluss finden und integriert sein, aber gleichzeitig halt auch seiner eigenen Kultur und seinen Traditionen treu bleiben und seiner Religion. Und das ist ja genau das Schwierige, was wir alltäglich, womit wir alle zu kämpfen haben.
Richtig.
Die einen mehr, die anderen weniger, aber…
Richtig, aber ich zum Beispiel habe ja verstanden, warum das vielleicht für mich nicht gut ist. Ihr wisst es vielleicht auch, aber ihr wollt es halt einfach, sagen wir mal. Oder die meisten oder einige wollen das. Aber für mich ist es so, es ist verboten, ich weiß warum und ich möchte es halt nicht.
Also du möchtest es dann auch gar nicht. Du hast nie so jetzt nicht nur Alkohol, aber auch bei anderen Sachen, wo du dir dann manchmal so denkst, eigentlich hätte ich da jetzt schon Bock drauf, aber ich weiß, es ist verboten, deswegen lasse ich es.
Ja, also als Jugendliche bestimmt, ne, wenn man gerade in der Pubertät ist und sich selbst entdeckt und sieht, okay, in was für eine Gesellschaft man lebt. Aber wenn man dann das, ich sag mal, überstanden hat und weiß, okay, ich bin jetzt an einem Punkt gelandet, wo ich alles verstanden habe und ich möchte es einfach aus Überzeugung nicht, dann ist es halt so. Das ist ja auch so, das mit dem Kopftuch.
Aber wie sollen da gerade junge Leute ihren Weg finden? Wir alle machen auch andere Erfahrungen.
Richtig.
Und man lebt dann mit so einem zerrissenen Herz, weil man auf der einen Seite weiß, ah, man sollte vielleicht nicht, aber man will trotzdem.
Ja.
Wie soll man damit umgehen? Also es ist ja nicht, ich halte zum Beispiel gar nichts davon zu sagen, ja, man darf das einfach nicht und deswegen ist das so, man sollte das nicht machen.
Ich auch.
Davon lernst du ja nichts.
Ich auch. Ich
lebst du ja nur weiter mit diesem Problem.
Richtig.
Weil es gibt ja sozusagen, es gibt keine Annäherung von diesen zwei Herzen, die in der Schlange, weil wahrscheinlich der Großteil der Leute, die in Deutschland mit muslimischem Glauben oder auch anderen Glauben aufwachsen, haben sozusagen zwei Identitäten. Ne? Und ich will ja wissen, wie kriegt man die zusammen, damit man nicht in so einer Zerrissenheit lebt, wie wir die ganze Zeit leben, weil es ist ja kein schönes Leben. Du willst ja einfach das verbinden.
Richtig. Und alles, was verboten ist, sagt man ja, ist auch interessant. Und du willst es dann machen. Nein, es ist verboten, aber du willst es machen. Okay, was ich empfehlen kann, ist vielleicht, dass man überlegt, was möchte man für sich selbst. Du hast deine Freunde, du hast deine Gesellschaft. Ich habe auch ganz viele deutsche Freunde, die Alkohol trinken. Aber trotzdem weiß ich, auf der Arbeit, es ist doch alles gemischt, weißt du?
Ja, ja, klar.
Ne? Und trotzdem weiß ich da aus Überzeugung, okay, ich möchte erstens das nicht machen, weil ich es halt nicht möchte. Das ist doppelt gemoppelt. Aber was, ich weiß nicht, wie ich das verbinden kann.
Ich kann es für dich sehr gut verbinden.
Ja, erzähl.
Ich habe nämlich noch eine zweite These für euch. Das Verbotene reizt. Strenge religiöse Verbote machen die verbotenen Dinge nur umso begehrenswerter.
Mhm.
Und dazu haben wir sogar eine Story zugeschickt bekommen. Wir outen sie natürlich jetzt nicht, ist super anonym. Es ist eine Sie, sie hat geschrieben, ich habe eine Freundin, die Hijabi ist und auch relativ konservativ ihren Glauben auslebt. Wenn sie aber bei Tinder datet, nimmt sie ihren Hijab ab.
Schwierig, ich finde das total schwierig. Weil sie das ja dann nicht aus Überzeugung macht, ne? Sie macht das vielleicht nur vor ihren Eltern. Oder keine Ahnung, warum sie dann das Kopftuch auszieht. Ja, ich finde das schwierig. Also ich finde, man sollte immer überlegen, wenn man was macht, für wen mache ich das? Das ist so mein Punkt. Also warum mache ich das? Warum ziehe ich jetzt mein Kopftuch aus? Damit der Junge mich hübsch findet? Aber ich muss mich doch selber hübsch finden. Auch mit Kopftuch, ohne Kopftuch. Das ist so mein Punkt. Und für wen mache ich das? Damit die Leute zufrieden sind oder möchte ich meine Zufriedenheit? Und meine Zufriedenheit ist dann Gottes Zufriedenheit, wenn man es auf den Islam betrachtet.
Würdest du sagen, und Anni, du auch, dass man die verbotenen Sachen, wir wissen sozusagen alle, um was es mehr oder weniger geht, ne, dass man wenigstens, ich bin zum Beispiel der Meinung, man sollte wenigstens die Sachen alle, man sollte ein Verständnis dafür haben, vielleicht sogar mal getestet haben, um zu wissen, von was reden wir hier. Ne? Also, keine Ahnung, du kannst natürlich Alkohol verbieten, wenn du nie Alkohol getrunken hast, dann bist du immer, du hast immer so eine gewisse Neugier in dir drin, die dir sagt, ich will aber eigentlich wissen, wie das schmeckt und was da passiert und wie es einem geht. ich sag jetzt nicht so, nehmt alle Drogen auf der Welt, die es gibt, aber ich glaube, man, so ein gewisses Verständnis davon ist halt wirklich wichtig, damit dann die Person selber auch weiß, ich entscheide mich gegen dieses Gefühl und das macht es mit mir.
Ja, das gehört dazu.
Weil das ist ja sozusagen, im Koran steht ja drin, du sollst keinen Alkohol trinken, weil du sozusagen, du hast keine Kontrolle über dich selbst und so. Und das ist ja mit Drogen genauso, du hast keine Kontrolle mehr über dich als Mensch. Aber das ist ja so vage, so was heißt das, ich habe keine Kontrolle mehr. Das sagst du irgendeinem 16-Jährigen, der sagt, keine Ahnung. So,
ja, vielleicht will ich das auch.
Ich will ja auch mal, vielleicht will ich auch jetzt gerade keine Kontrolle haben. Vielleicht will ich einen Snooze nehmen.
Ja, ich verstehe das nicht, ich kann nicht mitlachen.
Lach einfach, der war gut. Ja.
Nein, ich finde, aus Fehlern, also das sind ja bei
aus
uns.
Aus Fehlern lernt man so.
Das ist ja dann sozusagen wie ein Fehler. Aus Fehlern lernt man und man sollte immer Fehler machen. Und ich finde, ich hatte zum Beispiel nie den Anreiz, Alkohol zu trinken. Ich wollte nie wissen, wie es sich anfühlt. Vielleicht, weil ich von alleine schon so crazy bin zu Hause. Aber ja, das ist so, dass man vielleicht damit aufwächst und dass die Eltern das allen klar machen und erklären, dass der Anreiz gar nicht da ist, das auszuprobieren. Das war so bei mir.
Ich wollte das probieren. Also ich war schon als Jugendliche sehr neugierig immer. Bin auch immer noch neugierig. Mhm. Also bei so Themen. Ich bin so jemand, die meisten Sachen will ich schon einmal so ausprobiert haben. Einfach, weil ich auch neugierig bin. Wie reagiere ich drauf? Gefällt mir das nicht? Und wie gesagt, zum Beispiel Alkohol habe ich dann ausprobiert, hat mir der Großteil, schmeckt mir nicht, also schmeckt mir wirklich einfach nicht, aber Wein zum Beispiel liebe ich. Und das trinke ich dann auch ab und zu. Also wisst ihr, aber ich finde, das ist für jeden wichtig, eben genau wie du auch gesagt hast, Dinge auszuprobieren, zu merken, habe ich da jetzt einen Fehler gemacht oder hat mir das gefallen und dann eben so einen eigenen Umgang damit zu finden. Also
vielleicht ist es ja im Islam so, dass man, wenn man es einmal probiert, ist ja auch bei Drogen manchmal so, wenn man es einmal nimmt, dann ist man süchtig. Gibt es nicht solche Drogen? Ne? Und das ist vielleicht so der Punkt, wo ich mir denke, vielleicht ist es so, dass man es erst gar nicht ausprobieren sollte, bevor es dazu kommt, dass das passiert. Deswegen ist es so bei mir auch später mit Kindern oder so, da werde ich das auch direkt erzählen, also oder aufklären, dass meine Kinder das niemals machen sollen und auch nicht dürfen.
Aber hast du da nicht die Befürchtung, dass sie es dann erst recht wollen? Weil ich glaube wirklich, dass so das Verbotene immer sehr, vor allem für Jugendliche und Kinder, für uns natürlich jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil wir sind jetzt in einem gewissen Alter.
Ja, kann sein.
Aber dass sie dann
ich
erst
bin ein
recht,
Halal-Boy.
Alhamdulillah.
Ja, weil du den Haram-Boy schon hinter dir hast.
Ausprobiert? Für schlecht befunden.
Aber ich glaube, gerade für so sehr junge Menschen ist das wirklich so, dass sie das dann noch mehr reizt. Das ist ja wie wenn du einem Kind sagst, die Hand darfst du nicht in die Steckdose rein und dann geht die Hand in die Steckdose oder auf den heißen Herd.
Das kann natürlich sein. Aber ich bin ja auch so aufgewachsen, seitdem ich, keine Ahnung, 4, 5 bin, dass Alkohol, Schweinefleisch, das gehört nicht zu uns. Und das wäre so mein Punkt, ne? Von Anfang an auch so, sagen wir mal, Kleinigkeiten, keine Ahnung, was es gibt. Wo zum Beispiel, sagen wir mal, Ketchup da, wo Alkohol mit drin ist. Es gibt jetzt Prozentzahlen und dann ist es erlaubt, aber nicht erlaubt bei manchen Rechtsschulen. Aber dass man da direkt schon Bescheid sagt, okay, guck mal, hier ist Alkohol drin, das dürfen wir nicht essen. Und dass die direkt damit aufwachsen und das dann direkt verstehen und dann gar keinen Anreiz haben, okay, Alkohol ist verboten. Es kann natürlich sein, dass das Kind dann sagt, nee, ich möchte aber. Und da ist wieder dieser Punkt, dass die Kommunikation, dass das Kind wieder zurück zu dir kommt und sagt, Mama, ich möchte es aber ausprobieren. Darf ich nicht? Wie reagierst du? Was machst du? Und als, sage ich mal, religiöse Person, damit du weißt, wie du dann reagierst.
Würdest du dann deinem Kind sagen, ja, du kannst es schon mal ausprobieren oder würdest du sagen, mach das nicht?
Ich würde sagen, nein, mach das nicht. Ich würde das eiskalt sagen, ja. Ich finde, sowas ist tabu einfach bei uns. Ich bin so aufgewachsen und ich möchte das auch weitergeben an die nächste Generation, also meine Kinder und so weiter. Und das gehört halt nicht zu dem Islam, sage ich jetzt mal. Es ist ja verboten und er soll das oder sie soll das dann nicht machen.
Aber gehört es nicht zu deinem Islam oder gehört es zu dem Islam? Weil wir ja sozusagen fragen, braucht es sozusagen einen deutschen Islam? Und vielleicht ist der deutsche Islam jetzt nicht so, als ob man alle Verbote aufhebt, aber vielleicht ist der deutsche Islam da ein bisschen mehr Grauzone? Mhm. Also ich frage bloß, weil es gibt ja viele Leute, die zuhören gerade, die ja genau in dieser Zwischenwelt sind. Ne? Die können mit festen Verboten nicht arbeiten, die wollen aber auch nicht komplett ohne Verbote arbeiten, weil sie dann irgendwo hindriften. Das heißt, sie brauchen ja schon so eine Art gewisses Konstrukt, sage ich mal. So, das ist vielleicht so, das ist die Grenze und das ist die Grenze. Und wie sieht dieses Konstrukt aus? Weil das, ich glaube, für die meisten, also du bist jetzt ja, sag ich mal, überzeugter von den Sachen, die du glaubst, aber ich glaube, viele da draußen sind das nur teilweise. Also ich habe einen Bekannten, der geht auf Dates und weil er auch möchte, ne, er geht auf Dates, er schläft auch mit Frauen, weil er das möchte, aber danach geht er nach Hause und betet. Was ja komplett widersprüchlich ist eigentlich. Ne? Also er macht ja eins mit dem anderen keinen Sinn, aber in seinem Kopf irgendwie
kann
er das verbinden, weil er sagt, guck mal, ich mache so, wie wir vorhin gesagt haben, du machst ein bisschen Plus, du machst ein bisschen Minus, er gleicht aus. Und deswegen so die Frage, so wenn wir jetzt über den Islam in Deutschland nachdenken, geht es nicht am Ende des Tages eigentlich darum, sozusagen in dieser Ausgleichshaltung, in diesem Plus-Minus, dass du im Plus bist? So, du machst mehr gute Sachen als schlechte Sachen und die schlechten Sachen kann man dir auch verziehen, weil du auch versuchst, wirklich gute Sachen zu machen, weil jeder Mensch ist fehlbar, ne?
Also, richtig.
Und das ist so, wo ich jetzt mich frage, ist das nicht, was wir mehr besprechen sollen? Ich glaube schon, dass man darüber reden muss, weil wenn wir das mehr tun, dann haben auch mehr Muslime, jetzt mal sehr platt gesagt, im Westen, das Gefühl, ich kann hier auch meinen Glauben besser leben und besser vereinen mit der Gesellschaft, in der ich bin.
Ja, ich finde, man sollte natürlich das verbinden, aber wie weit willst du gehen, denke ich mir. Also
das ist die Frage, wie weit wollen wir vergehen für so eine Reform? Ne? Was kann man in Frage stellen? Und das passt auch gut zu These Nummer 3. Sollen wir Tabus hinterfragen? Also warum sollten wir uns an Vorschriften über Glücksspiel, Alkohol und Schweinefleisch einfach so halten, ohne jetzt wirklich zu wissen, was dahinter steckt?
Ja, ich finde, das ist unlogisch.
Also exactly.
Genau, und deswegen ist das wichtig, dass man aufklärt. Ne? Dass, wenn du weißt, okay, das ist verboten, aber warum ist das verboten? Warum sollte ich das nicht machen? Warum sollte ich keinen Alkohol trinken? Du machst das zum Beispiel, hast du erzählt, erstmal aus moralischen Gründen nicht. Aber deine Moral ist ja wieder, spiegelt den Islam wieder.
Ja, doch. Also bei Alkohol weiß ich jetzt nicht, ob ich da wirklich nach dem, also ob da Islam, also der Islam meint, aber so allgemein bei meinen Moralvorstellungen ist vieles vom Islam auf jeden Fall übernommen, ja.
Richtig, oder wenn du dich mit Jungs triffst oder anderes. Also das ist ja wieder in Verbindung so ein bisschen mit dem Islam und deswegen muss man differenzieren, wie weit will ich meine Verbote locker lassen und wie weit, es ist ja das Problem, wenn man nicht aufgeklärt wurde von den Eltern, das ist ja wirklich das größte Beispiel. Das meistens, das ist verboten, das ist haram, das ist das. Darfst du nicht machen und warum, weiß man nicht. Und das ist eure Aufgabe oder die Aufgabe der Jugend, dass sie sich dann selbst aufklären. Ne? Dass du Bücher nimmst, dass du, wenn du Interesse hast, dass du selber liest, dass du dich erkundigst. Es gibt jetzt viel, aber auch im Internet, was falsch ist und was extrem ist und alles drum und dran. Da musst du auch aufpassen, müssen die aufpassen, dass sie da nicht in die falsche Schiene geraten. Aber es ist auch wichtig, dass du selber liest, selber dich erkundigst und lernst. Und das ist sehr wichtig im Islam, das steht ja auch, jetzt kommt meine Koran-Slang raus. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Jetzt habe ich es vergessen. Ja, jetzt so tüt. Warte, ich muss kurz überlegen. Es gibt einen Vers aus dem Koran, der heißt Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Waqur Rabbi zidni ilma. Also, o Herr, vermehre mein Wissen. Und das bedeutet, dass wir uns immer weiterentwickeln und immer mehr Wissen aneignen sollen. Und das ist ja so, dass man ein Leben lang weiterlernt. Also du lernst ja nie aus. Jetzt zum Beispiel lerne ich aus deiner Geschichte, ich lerne aus Marcells Geschichte. Es ist, ja, wer weiß, was ich alles gelernt habe. Ist wirklich so. Ich habe Erfahrungen gesammelt, wie wir hier sitzen, wie wir hier plaudern. Es ist immer so, dass es weitergeht. Und deswegen, die Jugend muss sich auch selbst weiterentwickeln, wenn das nicht in der Kindheit, in der Jugend passiert ist.
Genau. Ich finde aber einen wichtigen oder interessanten Punkt, du bringst ja immer wieder Eltern sozusagen auf. Was ist, wenn man jetzt Eltern hat, die vielleicht diese Rolle nicht eingenommen haben, weil sie selber nicht so überzeugt davon waren, weil sie selber ein anderes Leben gehabt haben? Was ist, wenn sie gar nicht da waren? Also so wie, also und ich glaube, dann muss eine Community in Deutschland, also sagen wir mal die muslimische Community in Deutschland, ja da sein und sozusagen dieses Korrektiv irgendwie sein. Aber was für eine Art Korrektiv wollen wir denn sein? Ne? Also betrachten wir den Koran als Gesetz und es muss so sein Oder betrachten wir den Koran als Handbuch? Und es ist so eine Art Anleitung und es ist sozusagen der die Himmelsrichtung, ob du in diese Himmelsrichtung jetzt Schlangenlinien läufst oder gerade, das ist dann sozusagen dein eigener Pfad und jeder geht sein, das ist mein Verständnis zumindest, für mich ist der Koran eine Himmelsrichtung und jeder geht seinen eigenen Pfad dahin. Es gibt nicht den, es gibt den Idealpfad, aber keiner kann sich wirklich daran halten.
Richtig.
Weil wir haben unser Leben hier, wir haben unsere Sozialisierung, wir haben unsere Probleme, wir sind die Menschen, die wir sind.
Das kann nicht mal ein Scheich, ehrlich gesagt.
Nicht mal ein Scheich. Die größten Scheichs dieser Welt haben auch irgendwo, sag ich mal, ihre Probleme. Und deswegen bin ich da sehr, ich bin da so sehr, ey, für mich persönlich, wenn du in diese richtige Himmelsrichtung gehst, meinem Verständnis nach die richtige Himmelsrichtung, dann kannst du auch Abzweigungen nehmen, dann kannst du auch mal kurz stehen bleiben. Dann, also solange diese, der Weg der gleiche ist, ist das für mich gut genug. Und ich glaube, damit würde ich mich zumindest am wohlsten fühlen, wenn die meisten Muslime im Westen oder in Deutschland genau das Gleiche betrachten. Weil es ist am Ende des Tages, wir sind uns immer noch einig, ne? Es ist immer noch dieselbe Himmelsrichtung. Denn wir wollen alle in Jerusalem ankommen. Ob ich jetzt 10 Stunden vor dir oder 10 Stunden nach dir ankomme, spielt keine Rolle. Wir kommen da alle an.
Richtig.
Aber oftmals wirkt es nicht so, als ob das der Fall ist. Oftmals wirkt es so, die betrachten einen, als ob du Richtung New York laufen würdest.
Aber glaubst du, die kommen dann auch wirklich an, die meisten? Oder glaubst du, es ist eher so eine Ausrede für sich selber, dass man eben dann eben doch widersprüchlich leben kann, aber diesen Widerspruch aushält eher? Weißt du, wie ich meine?
Richtig. Wer definiert Ankommen?
Das wollte ich dich als nächstes fragen, weil du sagst, wir laufen alle in dieselbe Richtung, aber wer definiert das? Also laufen wir wirklich in dieselbe Richtung? Laufen du und ich zum Beispiel in dieselbe Richtung?
Genau, und ich glaube, so betrachte ich das zumindest, ich glaube, der Koran und was man dann sich dazu noch anlesen kann, das ist die Himmelsrichtung. Ne? Also die gewisse, wie du gesagt hast, Moral, also das Verständnis aus diesem Glauben heraus, so bist du ein guter Mensch, jetzt mal sehr platt gesagt. Ne? Und ich glaube, guter Mensch, wenn man auch sich mit dem Koran auseinandersetzt, wenn man Geschichten von den Propheten sich einliest, hat nichts damit zu tun, ob du jetzt viel betest, ob du viel fastest, ob du viel spendest. Es gibt eine Geschichte von Propheten, ich bin kein Scheich, aber ich erzähle sie euch trotzdem. Da sitzt der Prophet mit, ich glaube, so ein paar Jüngern auf einem Hügel. Dann läuft ein Mann vorbei und dann sagt der Prophet zu ihnen, schaut mal, das ist ein Mann, er sagt ein Mann des Himmels. Ich sage einfach ein Mann des Himmels, weil ich die Wortwahl nicht genau im Kopf habe. Er sagt, das ist ein Mann des Himmels. Dann gucken ihn die Jünger alle an und sagen so, das macht ihn besonders, weil er muss ja irgendwie besonders sein, weil er aus dem Himmel kommt oder so zum Himmel gehen kann später. Alle gucken, ist ein normaler Mann. Nächster Tag, er läuft wieder vorbei, da sagt der Prophet wieder, guck mal, da ist wieder der Mann des Himmels. Alle gucken ihn wieder an und denken sich, was ist so besonders an dem? Am dritten Tag läuft er wieder vorbei, der Prophet sagt wieder, ein Mann des Himmels, und dann sagt einer der Jünger, ich will den jetzt mal verfolgen, weil ich will verstehen, was macht diesen Mann so besonders. Und dann geht der Mann weiter und der Jünger läuft ihm hinterher und sagt dann so, hey, unser Prophet sagt, du bist ein Mann des Himmels, so kann ich dich mal einen Tag begleiten, ich will werden wie du, weil ich will ja auch in den Himmel sozusagen. Mhm. Dann sagt der Mann, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was er meint, aber komm mit und wirst du dann schon sehen. Mhm. Der begleitet den einen ganzen Tag, geht nach Hause und er wundert sich schon, okay,
fastet nicht, betet nicht.
Lebt normales Leben, er geht in die Arbeit, er kommt zurück. Er macht nichts Besonderes, sozusagen. Irgendwann wird es Abend. Der Jünger bleibt extra die ganze Nacht wach, weil er sich denkt, oh, vielleicht betet er nachts. Und da zeigt er besonders gut, dass er ein guter Moslem ist. Nein, schläft die ganze Nacht durch. Am nächsten Tag fragt er ihn so, was machst du, warum bist du ein Mann, was machst du besonders und was macht dich sozusagen besonders? Sagt er so, eigentlich nichts. Und dann sagt er, okay, aber was machst du anders? Dann sagt er, nichts. Ich versuche einfach nur, bevor ich schlafen gehe, ohne Hass, mit der Güte meines Herzens ins Bett zu gehen, ohne irgendwelche sozusagen offenen Rechnungen. Ich schulde niemandem was. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir jemand was schuldet. Ich gehe einfach sozusagen mit Pferd abgeschlossen, gehe ich ins Bett. Und damit sagt er ja aus, ich gehe einfach sozusagen als guter Mensch ins Bett und du musst nicht beten, du musst nicht fasten. Und dieser Mensch ist für den Propheten ein Mann des Himmels gewesen. Das heißt, wenn das ist ja sozusagen schon eine Himmelsrichtung, die sehr,
richtig,
ich sag mal, lebbar für die meisten Leute ist. Sei ein guter Mensch und laut unseres Propheten, nicht jetzt irgendwie laut Marcella Boakia, vielleicht auch nach mir, reicht das schon.
Nur Gott hat die Macht zu sagen, ich oder er entscheidet, wer in die Hölle kommt und wer ins Paradies kommt. Es kann auch sein, dass du vielleicht nicht betest. Das ist eine Pflicht. Ich sage nicht jetzt, dass du nicht beten sollst, aber trotzdem bist du ein guter Mensch. Du machst vieles Gutes, du machst Plus, du spendest, alles drum und dran. Du hast vielleicht deine schlechten Taten, aber Versuch, sie gut zu machen. Versuch dein Bestes. Das heißt aber nicht, dass du schlecht bist. Sag niemals, niemals, dass, ja, ich komme sowieso in die Hölle oder ich bin kein guter Mensch. Nein, du kannst, du bist gut, wenn du Gutes tust, wenn du auch Fehler hast. Jeder hat Fehler. Und das ist so ein Punkt, wo ich das schade finde. Die Jugend soll sich niemals aufgeben. Du heißt, du bist Muslim, du hast die Wahl, das Gute zu tun, auch wenn du Fehler hast. Du kannst weitermachen, du kannst es schaffen. Allah ist so barmherzig, dass er dich mit einer Sekunde ins Paradies setzen kann, wenn du bereust, zum Beispiel.
Schlechte Taten machen einen nicht zu einem schlechten Menschen.
Richtig. Fazit.
Das ist wirklich so, ja.
Das heißt, abschließend, braucht es überhaupt eine neue Reform, wie wir sie jetzt angesprochen haben, oder ein neues Verständnis von uns, für uns selber, vom Islam in Deutschland?
Ich würde schon sagen, ja. Also ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich wie du. Also für mich ist nicht so wichtig, wie oft jemand betet, ob der oder diejenige Alkohol trinkt, Sex vor der Ehe hat, sondern wirklich eher, dass man einfach versucht, ein guter Mensch zu sein und eben sich so eigene Werte definiert, nach denen man lebt. Und ich finde, das sollte jeder für sich tun. Und das sollte auch unser Verständnis, finde ich, vom Islam sein. Natürlich diejenigen, die sagen, ich möchte aber keinen Alkohol trinken, ich möchte ein Kopftuch tragen, ich esse kein Schweinefleisch, sollen das gerne machen. Das ist sogar noch besser. Mhm. Aber diejenigen, die das nicht können, die einfach so gefangen sind in diesem Widerspruch, okay, ich lebe in Deutschland, aber ich möchte trotzdem irgendwie meine Religion nicht aufgeben, die sollten in erster Linie irgendwie versuchen, anders eben in den Himmel zu kommen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das ist so mein, und das sollte unser Verständnis sein.
Ich finde so ein gewissen Maß. Also ich finde, man sollte immer versuchen, das Gute zu tun. Man weiß, dass das zum Beispiel verboten ist. Man soll daran denken, man soll sich aufklären, man soll kommunizieren. Wenn man nicht weiß, kann man zu kommen.
Komm zu was für Baba sagen.
Oder zu jemandem, der vielleicht, war das gerade?
Das war der Antonio, das war der Antonio Rüdiger Finger.
Okay. So, was du hier machst. Genau. Also ein gewisses Maß an Grenzen solltet ihr schon haben und wissen, wo eure Grenze liegt. Aber ihr wisst, wenn ihr Gutes tut, könntet ihr in den Himmel kommen, als ob ich das entscheide. Aber du weißt, was ich meine.
Aber du bist dann auch dafür, dass jeder diese Grenze trotzdem für sich selber definiert.
Ja, klar. Also das ist deine Grenze und ich habe das nicht zu entscheiden. Aber du sollst immer im Hinterkopf haben, okay, ich weiß, dass das im Islam verboten ist, mhm, und vielleicht irgendwann willst du es dann auch nicht aus Überzeugung.
Ja, ich glaube, man sollte so alles, was man wirklich selber machen möchte, ausprobieren, damit man es getan hat, damit man nicht sagt, ey, was könnte da noch sein? Weil diese ständige Neugier, das ist kein gutes Gefühl. Für mich ist ein wichtiges Stichwort Reue. Ne? Also ich glaube, wir sollten unser Verständnis vom Islam so ein bisschen definieren, wie wir gerade gesagt haben, aber am Ende des Tages dieser Begriff Reue sollte schon eine Rolle spielen, dass wenn wir Sachen machen, von denen wir auch wissen, okay, ich mache jetzt was Falsches sozusagen, aber ich mache es, weil ich neugierig war und ich wollte es ausprobieren und ich habe meine Erfahrung gemacht. Und im Nachhinein sage ich aber, ey, am Ende des Tages war vielleicht tatsächlich falsch und man zeigt wirklich Reue und das muss man auch lernen.
Richtig.
Sozusagen, wie geht man dann mit dieser Reue um und kann ich damit umgehen und möchte ich das auch? Und ich glaube, dann kommen wir auf sozusagen ein gesünderes Verständnis und vielleicht auch ein gesünderes Niveau von Islam in Deutschland, der vereinbarer ist. Man hat nicht das Gefühl, man wird so zerrissen zwischen seiner eigenen Community und Leuten in Deutschland, Armanis, mit denen man irgendwie abhängt. Ich glaube, das wäre schöner, weil dann hat dann betrachtet man oft den Islam nicht durch so eine so genervte Blickbrille, ne? Weil man ist immer so, oh, eigentlich dürfte ich ja nicht und eigentlich das. Und ich glaube, dann hat man weniger das Gefühl, so man hat mehr das Gefühl, man ist ein Teil von Deutschland, weil man nicht das Gefühl hat, okay, der Islam macht mich fremd oder macht mich anders, sondern das kann man dann schon vereinen, offene, glaube ich.
Ja, bei mir ist es schwierig mit dem Kopftuch.
Bei dir, aber auch, und das ist sozusagen das, was wir machen können, ne? Das ist für uns intern. Bei dir ist ja im Grunde genommen der Blick vor allem von Deutschland auf dich, also von der Mehrheitsgesellschaft. Da müsst ihr noch sehr viel machen. Habt ihr noch einen letzten Chokgüzel? Für den oder die da draußen?
Ihr könnt gläubig sein, ihr könnt aber auch Spaß haben im Leben. Ihr könnt alles machen, nicht alles, ihr könnt vieles machen im Leben, aber trotzdem gläubig sein. Passt auf eure Taten auf und ich hab euch ganz doll lieb.
Süß. Ich weiß nicht, ob mein Tipp so jockgesell ist, aber ich glaube, es ist auch wichtig zu lernen, mit diesem Widerspruch zu leben. Mhm. Weil wenn du halt diese Religion hast, aber wenn du eben in einer Gesellschaft wie in Deutschland aufwächst, dann musst du das irgendwie auch lernen auszuhalten. Und du musst das halt wirklich auch lernen, wie du auch gesagt hast, durch Aufklärung, dadurch, dass du dich selber informierst, einfach dein eigenes Bild zu formen. Wie möchte ich leben? Welche Regeln möchte ich einhalten? Welche kann ich einhalten? Und sich einfach nicht zu verrückt machen. Also wirklich auch nicht so viel auf andere hören, sondern wirklich so nach seinem eigenen Kompass leben.
Sehr schön gesagt. Jockgesell. War doch
das war wirklich Jockgesell.
Oh, danke schön.
Das hast du,
so wie du Jockgesell.
Und bei dir?
Ich glaube, die wichtigste Tatsache ist, mein Verständnis von Glaube und von Religion ist zwischen mir und Gott.
Richtig.
100%, ja.
Und das, was ich mache und was ich nicht mache und was ich getan habe und nicht getan habe, das hat niemand anderes zu bewerten, richtig, außer 100%. Ich und Gott.
Richtig.
Wenn ihr an den glaubt. Und ich glaube, am Ende des Tages ist auch das, was zählt. Es spielt eine geringe Rolle sozusagen, was sagen eure Nachbarn, was sagt eure Familie, was sagt eure...
Das spielt ja auch eine große Rolle, ne? Was sagen deine Eltern?
Genau, genau, das spielt eine große Rolle für die Nachbarn, Leute, aber ich glaube, um den Leuten Familie. Das Gefühl zu geben, es ist eigentlich nicht so wichtig, richtig, weil es am Ende des Tages, das ist nicht die entscheidende, der entscheidende Faktor sozusagen, hat jetzt Khalte Rasmie, was sagt sie dazu? Ist natürlich interessant und man will die ja nicht verstoßen, aber es ist nicht der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor ist zwischen euch und Gott. Ihr könnt euer ganzes Leben lang, so wie die Hure, die ihr ganzes Leben lang eine Hure war und am Ende ihres Lebens hat sie dem Hund Wasser gegeben und ist trotzdem in den Himmel gekommen.
Und ich glaube, es ist auch wichtig.
Warum sagst du das? Habe ich das falsch gesagt?
Nein, ich meine wegen dem Wort.
Ach so, was war sie denn dann? Sexarbeiterin? Sagt man das so heutzutage? Das war so, das ist die Geschichte, sie ist eine Hure.
Okay, was wolltest du?
Ich glaube, es ist einfach auch wichtig, kann man am Ende des Tages in sein Spiegelbild gucken, ja, und stolz auf sich sein und zufrieden mit seinem Leben.
Richtig.
Also, das ist zwar schwer in der Gesellschaft, in der wir leben, vor allem auch mit Social Media, wo jeder eine Meinung über dich hat, wo jeder irgendwie seinen Senf über dich abgibt, aber ich glaube, das kommt mit Erfahrung und mit der Zeit, dass man das sich antrainiert und lernt. Dass am Ende des Tages nur darauf ankommt, was du über dich denkst und deine Verbindung zu Gott.
Ich habe noch einen sehr guten Tipp. Lasst einen guten Kommentar da.
Like.
Follow.
Folgt Amal erstmal auf, ich glaube, TikTok ist so Nummer 1, oder?
Ja. TikTok, Instagram.
Ja, ist derselbe Name, ne? Amal TV.
Genau.
Folgt auch Anni, Helal Gossip, vor allem auf TikTok. Folgt, was würde Baba sagen. Teilt die Folge, lasst einen netten Kommentar da. Mich würde besonders interessieren, wo in eurem Leben habt ihr damit zu kämpfen, euren Glauben und das Leben im Westen sozusagen zu vereinen? Erzählt uns einfach alle Geschichten und wir sind sehr gespannt, da viel von zu lesen. Ihr seht uns nächste Woche wieder, immer Donnerstag, 18 Uhr auf allen Plattformen, YouTube, Spotify, Apple Podcast und auf TikTok natürlich auch.
Ciao. Mega Spaß gemacht. Tschüss.
Ciao.